herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und dann war ich in der Uni und die waren auch viel jünger. Und ich habe ja viel Geld verdient, ne? Und ich hatte eine super Wohnung. Und ich weiß noch, wir mussten ein Referat vorbereiten. Und die kannten mich aber nicht aus dem Fernsehen oder so. Ja. Und dann kamen die in meine Wohnung. Ich war schon viel älter und ich hatte ja einen richtigen Beruf. Und das war halt eine Dachgeschosswohnung in Kreuzberg, eine richtig tolle Wohnung und so. Ich sah damals echt milchgesichtig aus. Ich sah auch noch nicht viel älter aus. Ja. Also ich war älter, aber ich glaube wirklich, dass ich nicht so viel älter aussah. Ja. Und das war für die so ganz merkwürdig. Also, dass ich überhaupt so eine alleine wohne, weil die wohnen. Und dann war das so eine Wohnung. Und die dachten, ich müsste irgendwie reich sein oder industriellen Sohn. Oder die wussten ja nicht. Ich habe auch nie verraten, was ich mache. Also ich habe nie gesagt, wir haben dann irgendwie über Machiavelli ein Referat vorbereitet.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich fast noch mehr über meinen heutigen Gast. Er ist für mich einer der tollsten Schauspieler, die ich so in Filmen und im Fernsehen gesehen habe. Und seit Jahren schon will ich ihn unbedingt mal treffen und ihn kennenlernen und mich mit ihm unterhalten über die Kunst, über den Film vor allem, was man am Film besser machen kann, was weg kann und was noch gemacht werden muss. Und ich halte ihn für einen der schlauesten Köpfe, die es gibt, vor allem nach der Vorbereitung zu der heutigen Sendung. Deswegen freue ich mich unendlich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Fabian Hinrichs.
Oh Gott, da kann man ja nur enttäuschen. Das ist so danach, ja, also irgendwie hatte ich mir was anderes erwartet oder ja, Mensch.
Aber ich finde das schon, wenn ich so diese ganze, ich habe jetzt echt mehrere Interviews mit dir gehört und gelesen und so. Man merkt schon, dass du gerne versuchst, immer ein etwas größeres Bild zu zeichnen und Sachen irgendwie einzuordnen und so.
Ja, also ich möchte jetzt nicht als superschlau immer daherkommen oder so, ne? Also ich finde immer diese, wie heißt das Modewort, Distinktion, also dass man sich immer so abgrenzt und sich immer eigentlich auch nur wie so ein Produkt irgendwo reinstellt, ach, das ist der, der irgendwie da mal kluge Sachen sagt und das ist die Verrückte und das ist so, dass diese Typisierung, das versuche ich immer zu vermeiden. Ich finde aber, wenn wir da gleich anfangen, dass ich bin sozusagen aus dem Leiden heraus Schauspieler geworden eigentlich, aufgrund von schwierigen Verhältnissen und bin das auch sehr gerne, aber das heißt nicht, dass man nicht auch mal nachdenkt. Also es ist immer noch diese große Spaltung, das kennst du vielleicht aus der Musik oder Unterhaltung zwischen dem sogenannten U und E. Also irgendwie darf es sich nicht vermischen. Also wer gut tanzen kann, kann kein Buch lesen und wer ein Buch liest, der kann irgendwie nicht Fußball spielen. Ja. Oder also das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig und Schauspieler trifft das besonders. Nur es ist natürlich auch so, dass oft SchauspielerInnen so eine ungute Mischung haben, also weil sie spiegeln ja erstens auch einfach nur oft einen Querschnitt der Bevölkerung wider und oft paart sich so eine Extrovertiertheit mit was anderem, ohne das jetzt zu beleidigen. Und das ist das Problem. Es gibt, also deswegen äußere ich mich doch auch mal nachdenklich, damit man auch sehen kann, das war vor 100 Jahren noch anders. Gründgens, jetzt die politische Einordnung mal abgesehen, oder Kortner oder Weigel, die waren Intendanten, haben Regie geführt, haben Bücher geschrieben. Nicht, dass ich mich damit jetzt direkt vergleiche, aber auf jeden Fall gab es diesen engen Blick auf die Menschen, die eben den Beruf ausüben, nicht so sehr. Aber das, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass dieser enge Blick ja auch auf andere Menschen fällt, eben auf Spezialisierung, auf Berufe, auf Berufsidentitäten. Wenn man an die Pubertät denkt, also ich habe mal gelesen, George Michael hatte dann deswegen noch so viele Freunde von früher, weil die ihn eben als den Georgie, also ohne Beruf, der war einfach, die hatten schon Verdacht, dass er irgendwie schwul ist, aber irgendwie war das ihr Georgie und der hatte noch keinen Beruf, geschweige denn war er irgendwie ein Star oder so. Und deswegen hat er den Kontakt wohl immer gehalten zu den alten Schulfreunden, damit man nicht nur der Beruf ist oder nicht nur Produktivkraft.
Ja. Und glaubst du, dass das aber eine Gefahr ist in wahrscheinlich gerade in kreativen Berufen, die ja auch immer so ein bisschen, also gerade Selbstständigkeit verleitet ja immer sehr schnell zur Selbstausbeutung im Grunde genommen und irgendwie keinen Feierabend machen und so viel wie möglich machen. Und gerade heutzutage, wo ja Künstler, also da können wir auch über bildende Künstler sprechen oder so, die Maler, die sagen, ich muss ein Instagram-Profil haben, damit meine Kunst gesehen wird und damit ich die verkaufen kann und so. Also so das nicht mehr abschalten können, das Produktivseins, das Künstler heute in einem besonderen Maße trifft irgendwie.
Ja, ich glaube, dass Marx das eben auch nicht voraussehen konnte.
Ja, das stimmt. da wird er sich gut wundern.
Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Es gibt ja dieses Udo Lindenberg-Lied, Mach dein Ding. Ja. Und das klingt auch erstmal toll, die Melodie ist ja auch ganz gut und so. Und er meint es bestimmt auch nicht böse. Aber man weiß auch nicht genau bei Udo Lindenberg, ich will jetzt nicht immer jemanden abwerten, ob das dann immer so gut ist, so sein Ding zu machen. Wenn man, dann wird man eben so ein Scherenschnitt sozusagen irgendwie. Man wird dann eben auch so ein Original, ob das so toll ist. Also es gibt ja sowieso durch die Pandemie noch mehr, verschwimmen die Grenzen ja so von dem Zuhause zum Beispiel. Ne? Ich komme gerade von einer Theaterprobe mit René Polsch und wir haben genau darüber gerade gesprochen, dass man gar nicht mehr weiß, kommt man nach Hause oder ins Büro oder kommt man in die Schule, wenn man kommt. Also das ist ja auch gleichzeitig eine Schule geworden. Ja. Ob das so gut ist, das ist bestimmt nicht gut.
Ja. Ja, das stimmt. Die Grenzen verwischen in dieser Pandemie ganz extrem. Einerseits ist ja das Homeoffice so eine Befreiung irgendwie, finde ich, die so ein bisschen die Leute davor rettet, in diese Büros sind ja auch fürchterliche Orte eigentlich, mit diesen Stellwänden irgendwie, wo so vergilbt Fotos dran gepinnt sind und so, dass sie wenigstens diesen Heimat oder diese Heimeligkeit irgendwie erleben können, aber andererseits sorgt das eben natürlich auch für genau das gleiche Problem, also nicht abschalten zu können und irgendwie immer verfügbar zu sein und so.
Ja, und ich kann mir, also ich zum Beispiel habe die Erfahrung, wir haben jetzt wir haben kein kleines Zuhause, aber ich zum Arbeiten fahre ich immer woanders hin. Das heißt nicht, dass das jeder sollte, ne? Viele Pendler haben sich bestimmt sehr gefreut, dass sie zu Hause sein konnten. Meine Frau ist Psychoanalytikerin und hat viele so Seminare auch. Ja. Also sie ist jetzt fast fertig und hat dann so, und die Seminare wären, also hätte sie immer viel fahren müssen, reisen müssen und so. Mhm. Und das ging dann halt eben online und das war natürlich toll mit kleinen Kindern. Also so gesehen bewegt sich die Wahrheit auch immer, ne? Die ist nicht immer so polar, dass das eine ist richtig und dann ist das andere falsch. Ja. Aber ich finde ich finde das auch ein bisschen komisch, das so zu sagen. Ich habe ein Verlagsangebot bekommen für ein Sachbuch, ne? Also jetzt kein Roman oder auch keine Autobiografie oder sowas. und dann habe ich das zu Hause so ein bisschen probiert und ich mache wirklich alles, nur das dann nicht. Ich mache wirklich 5 Wäschen. Dann putze ich noch, obwohl ich nie putze. Ich mache wirklich alles.
Aber das ist ja so ganz typische Prokrastination.
Ich koche ganz ausgefeilt, obwohl ich nie koche. Also ja, wirklich. Ich habe gemerkt, ich mache wirklich. Und dann habe ich jetzt festgestellt, es gibt in Sanssouci, ich wohne ja in Potsdam, so eine Bibliothek der Philosophischen Fakultät. Mhm. Und ich bin ja so ein bisschen eingeschrieben noch in einer Fernuni und so. Ja. Und dann habe ich einen Ausweis und komme da rein. Und da sind nämlich andere StudentInnen, ich will jetzt mal so ganz korrekt. Ja. Die sind irgendwie auch anders, als ich bin jetzt auch schon 47. Die sitzen wirklich den ganzen Tag am Platz. Hinter ihnen sind tausende Bücher, aber keiner hat ein Buch. Alle haben nur einen Laptop. Ja. Keiner geht auch jemals zu irgendeinem Buch. Und sind 6-7 Stunden am Platz und tippen. Ja. Und das ist irgendwie gut für mich. Ja. Also andere Leute drumrum zu haben, ich kenne die überhaupt nicht. Ja. Und wir haben auch immer alle Maske auf. Man sieht die auch gar nicht. Man spürt nur, dass ein irgendwie anderes Leben um einen herum. Und ja, mir tut das ganz gut. Es gibt ja auch Leute, die in Zügen schreiben oder in Cafés, die das eben nicht zu Hause können. Aber ich neide auch Leute, die, sei es ein Homeoffice oder eben schreiben oder irgendwas produzieren, wie ihr, die das können.
Ja. Na, ich verstehe das total gut. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, so ein Buch über so Musik oder Popmusik, da bin ich auch immer ins Café gegangen tatsächlich, wo aber auch so ein Workspace war irgendwie, wo alle Leute quasi nur am Laptop saßen und geschrieben haben. Das beruhigt einen wahnsinnig und dann kann man sich so gut drauf konzentrieren. Im Zug schreibe ich zum Beispiel total gerne, weil ich da kein gutes Internet habe. Da bin ich dann sowieso nicht abgelenkt und dann kann ich mich da irgendwie auf Textarbeit konzentrieren sozusagen. Deswegen kann ich das super nachvollziehen, dass man da besser schreiben kann als zu Hause irgendwie.
Also ja.
Ich liege aber auch manchmal mit dem Laptop wirklich im Bett in der ungemütlichsten Stellung und schreibe da, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, da jetzt gerade irgendwie schreiben zu müssen. So. Also es ist ganz unterschiedlich. Deswegen verstehe ich das aber, dass man das, also auch dieses Prokrastinieren, dass der Haushalt glänzt wie nie zuvor, wenn man irgendwie was schreiben muss, das kenne ich tatsächlich auch sehr gut.
Und die Selbstvorwürfe dann, ne? Der sowieso immer leicht vorhandene Selbsthass. Ja. Zum Beispiel bei mir. Und dass der dann so, man kann ja niemandem die Schuld geben. Ja. Also so, und ich habe, ja, ach egal, aber es ist, naja.
Ich finde, was ich bei dir immer so super finde, wenn ich so Interviews mit dir lese, ist, du hast ja gerade eben auch angefangen mit dieser Distinktion und diesem sehr deutschen Unterscheiden von E und U, Unterhaltung und ernsthafter Kunst sozusagen. Und du machst diesen Unterschied ja nie, also oder zumindest im Gespräch oder im Interview versuchst du zu vermeiden, diesen Unterschied zu machen, indem du alles nebeneinander stellst. Du sagst irgendwie, mein Lieblingsfilm ist Nackte Kanone.
Ach so, ja, stimmt, habe ich das ja.
Ist das noch so? Weiß ich nicht.
Also es wurde der Lieblingsfilm, du hast ja auch sehr viele Plakate hier, sehe ich, also ob es den Lieblingsfilm, die Lieblingsband, das ist ja so schwer zu sagen, aber ich habe das natürlich auch ein bisschen pointiert gesagt, weil man erwartet natürlich, wenn man jetzt nicht nur Schrottfilme macht als Schauspieler, erwartet man, dass man sagt, na Godard, Truffaut oder Tarkowski. Ne? Dass man so sagt, Film ist Skulptur in der Zeit. Das stimmt ja auch auf eine Art. Aber damit markiert man sich ja als jemand, der mit dem guten Geschmack. Mhm. Und man selber ist also mindestens dann so wie Truffaut oder so selber, weil man ist irgendwie so ein Kumpel von dem, man ist ein Bruder im Geiste oder sowas. Und wenn man aber dann sagt, ich finde tatsächlich so ein Humor wie Nackte Kanone auf jeden Fall im ersten Teil oder eine unglaubliche Reise mit einem verrückten Raumschiff oder eine unglaubliche Reise.
Wir haben hier Flugzeug, das Plakat von
Flugzeug, genau.
Von Airplane hängen.
Gott sei Dank, es ist nur ein Film. Ja. Das ist unglaublich witzig. Und witzig ist es deswegen, weil es die oft schmerzhafte Wirklichkeit, mit der wir zu tun haben, doch irgendwie so, wie sagt man, ad absurdum führt, also uns vorführt, wie konstruiert auch unsere Wirklichkeit ist und so. Und darüber kann man ja wahnsinnig lachen und es ist ja auch einfach, es hat nicht so viele Grenzen im Kopf. Die Szenen gehen ja irgendwo hin, man weiß gar nicht, das ist so unvernünftig und es ist so unausgedacht, das ist so spielerisch und das ist doch auch, was Kunst sein sollte auch und das gehört eben auch zur Kunst und ein 6-Stunden-Film, der total stumpf und öde und tot und leer ist, ist doch nicht mehr wert als 90 Minuten eine unglaubliche Reise in meinem verrückten Flugzeug, also da steckt unglaublich viel Liebe und eben auch auf eine merkwürdige Art Wahrheitssuche drin, wenn man sowas sieht, also wenn man jetzt schon so darüber redet. Aber ich fand das immer ganz toll und das war jetzt gar nicht, um so Trash vorzuführen oder so. Für mich ist das kein Trash. Nee, genau, für mich ist das überhaupt kein Trash. Und ja, also so, ja.
Aber könnte es nicht vielleicht auch sein, dass vor allem Truffaut, weil du den jetzt auch ein paar Mal erwähnt hast, den halte ich ja zum Beispiel für jemanden, der das auch so geliebt hat. Er war ja auch ein riesiger Spielberg-Fan.
Ja, ja.
Deswegen hat er auch bei Unheimliche Begegnung mitgespielt, weil er unbedingt mal sehen wollte, wie Spielberg arbeitet und so. Und
das
und
ist ja das Merkwürdige, dass die Filmstudenten, die dann die ganzen Interviews von Truffaut lesen oder seine Gespräche mit Hitchcock und so weiter und seine Filme sehen, dass die dann höchstens noch die Bezüge, die er ganz klar macht, so Hülot-Filme und so, dass er dann irgendwie, das gucken sie sich an, aber ganz oft, das kommt natürlich auch so einer Orientierungsnotwendigkeit, ach, was fanden die Meister toll, dann gucken sie das, aber dass sie diese Albernheiten auch irgendwie dann doch nicht.
Ziehen die falschen Schlüsse sozusagen.
Ja, 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 es ist halt auch so eine Ordnungssucht. Es soll dann so ordentlich sein. Man sucht, ach so, das ist ein guter Film. Ja. Ach so, ja. Und letztendlich will doch niemand dastehen mit einem schlechten Geschmack oder was Falsches sagen, so irgendwie peinlich sein oder so. Ja. Also jeder will doch irgendwo reüssieren, kommt mir so vor. Und anscheinend, ich will jetzt nicht sagen, dass das früher alles besser ist, aber diese immer mehr Marktförmigkeit sieht man eben auch da. Auch im pseudo-intellektuellen Bereich, dass du siehst, ja, okay, es muss irgendwie immer so identisch sein und sich schön eingemeinden. Also ich habe auch in Sendungen das Gefühl, ich rede jetzt ziemlich schnell. Normalerweise rede ich viel langsamer. Ja. Das kommt, weil ich gerade so abgehetzt war. Ja. Ich habe alte Sendungen. Manchmal depressiv im Hotel schaut man dann eine alte Sendung. Und die reden einfach auch langsamer oder wissen auch nicht immer gleich eine Antwort oder rauchen auch erstmal. Ich rauche jetzt nicht mehr, ne? Aber das war auch gar nicht schlimm. Ja. So, und jetzt, wenn ich manchmal in Fernsehsendungen, ich gehe in wenig Fernsehsendungen, ich versuche grundsätzlich Talkshows zu vermeiden. Manchmal muss ich ja Werbung machen oder so. Aber Talkshows, ich war, glaube ich, ein, zwei Mal in Talkshows, habe ich so einen Schreck bekommen, dass man eigentlich. Also die Antworten, die Länge, die ich jetzt gebe, das ist ja unmöglich. Ja. Also erstens, das wird rausgeschnitten und dann sieht man in den Augen des Gegenüber schon, Schluss, mach Schluss, mach Schluss, mach Schluss. Und das macht mich verrückt, das macht mich wirklich verrückt. Also da ist mir das aufgefallen, diese Art der Gesprächsführung oder dass es jetzt zum Beispiel sehr oft Vorgespräche gibt. Mhm. Also ich hatte heute Morgen, das klingt jetzt so, aber ich habe vor der Probe habe ich 3-4 Interviews machen müssen für eine Serie, die jetzt rauskommt. So, und dann, was ja müssen, ja doch, also man hilft ja irgendwie mit und so. Ja. Und dann, das eine war ein Vorgespräch für eine, ich glaube, Morgenmagazin oder ARD oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich ein Vorgespräch? Also warum kann man nicht einfach wie jetzt hier ein Gespräch haben? Und dann können die doch auch sagen, ja, Henrich, wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nur 5 Minuten, also wir wollten Sie noch das fragen oder so. Es ist doch alles kein Problem, aber diese Absicherung, ich hatte auch 3-4 Einladungen bei Markus Lanz mal und ich hatte 2-mal abgesagt, glaube ich, und einmal habe ich gedacht, ach, da verbinde ich das mit dem Hamburg, ich bin Hamburger und lass ein 5-Sterne-Hotel zahlen und gehe mit meiner Frau, weiß nicht, Freunde treffen.
Klar.
So, und dann gab es ein Vorgespräch und dann meinte ich im Vorgespräch, erzähl aber auf keinen Fall was Privates. Ich kann präzise über meinen Beruf reden und ich mag auch nicht so Stammtisch. Mhm. Ich hatte natürlich, mir war ja klar, dass Markus Lanz ist ja einfach Stammtisch. Mhm. Also da redet ja jeder über irgendwas. Ja. Na klar sind in der Pandemie jetzt vermehrt Experten da gewesen, was ja auch in Ordnung ist. Aber dann sitzt dann eben auch mal irgendein, was weiß ich, Fußballer, der was sagt zu nichts gegen Fußball, also so, obwohl, Also ich kann präzise über bestimmte Dinge reden, aber über bestimmte habe ich eine Meinung, aber ja. Und es war klar, dass sie das dann auf keinen Fall wollen, wenn man nicht über, also ich habe auch mal gegoogelt, dann gibt es bestimmte Schauspieler, die bei Markus Lanz waren, die dann über ihren Vater sprechen.
Ah ja, ne? Das ist immer sehr beliebt.
Und dann weinen. Ja. Und ich habe wirklich auch eine sehr besondere Familie und ich könnte das ausschlachten, das kann man sich kaum vorstellen, was ich erzählen könnte. Das ist wirklich bizarr. Ja. Ich würde aber nie, also solange die alle leben, darüber sprechen. Ja. Markus Lanz selbst, dann habe ich mal einfach gegoogelt, der gibt nichts preis von seinem Privatleben. Und dieser Spalt, der hätte mich in der Sendung interessiert. Ich hätte ihn einfach nach seinen Kindern gefragt, nach seinem Zuhause, nach seinen Ängsten, nach seiner Sexualität, all das Zeug. Das wäre natürlich wahrscheinlich rausgeschnitten worden. Ist das live? Nee, ne? Das
wird, nee, ist nicht live. Genau, die nehmen ja immer an einem Tag die ganze Woche auf.
Ach so, ja, siehste. Und also das hätte mich dann interessiert, weil ich finde das wirklich bigott, dass man irgendwie die Leute alles ausfragt, aber selber überhaupt nichts preisgibt und so. Und ich finde es natürlich auch komisch, dass alle sich, also Richard Sennett hat ein tolles Buch geschrieben, Terror der Intimität. Das ist wirklich ein tolles Buch, weil er hat auch was jetzt mit der Pandemie oder vielleicht später Postpandemie zu tun, dass diese öffentlichen Rollen, die so notwendig sind für uns, dass man auch mal spielerisch damit umgeht, sich einen gestreiften Anzug anzieht oder so, jetzt bin ich nicht um aufzufallen, dass man verschiedene Rollen hat. Ein Arzt im Krankenhaus hat eine Rolle, ich habe jetzt auf eine Art auch eine Rolle, ich rede jetzt zwar einigermaßen natürlich oder so, aber natürlich anders mit dir. Wir kennen uns ja nicht wirklich als zu Hause und so. Und das sind eben öffentliche Rollen und die sind nicht verlogen oder man tritt auch nicht nur als Verkäufer auf, sondern die machen, die befreien uns auch von dieser merkwürdigen Intimität, die ja vermarktet wird überall. Sondern das ist doch super, wenn jemand spielerisch mit der Wirklichkeit umgeht und man dann so das auch lustig findet oder so.
Ja, finde ich auch. Es gibt ja auch immer mal wieder Künstler oder MusikerInnen oder auch SchauspielerInnen, die auch jedes Mal irgendwie andere Geschichten erzählen, wie sie groß geworden sind, oder Bands, die jedes Mal eine neue Entstehungsgeschichte erzählen und so, einfach weil das denen egal ist, da sozusagen die Wahrheit zu erzählen oder so. Und das finde ich auch super, weil darum geht es ja gar nicht. Eigentlich geht es darum, dass es eine gute Geschichte ist, wenn man es öffentlich erzählt.
Ja, es gibt vielleicht ein paar Erzählungen. Zum Beispiel, wenn Pola Kinski ein Buch schreibt darüber, wie Klaus Kinski sie missbraucht hat. Ja. Es gibt bei Kant diesen tollen Begriff allgemein subjektiv, die ganz subjektiv sind und wirklich sehr intim, aber irgendwie allgemein sind, weil sie vielen Leuten helfen, weil sie anderen Missbrauchsopfern helfen, weil sie dieses Schweigen und die Angst, die sie gespürt hat und diese lange Zeit, die sie brauchte, um den Kindern müssen ja ihre Eltern lieben, ab Geburt, dass sie diese lange Zeit, die sie gebraucht hat, diesen Sprung zu schaffen zu der Aussage, ich möchte den, der mir etwas antut, nicht lieben müssen. Ja. Also das kann ja vielen Leuten sehr, sehr helfen. Und das ist etwas anderes, finde ich. Ja, man spürt, glaube ich, schon richtig, also ich meine, dass man spürt, ob jemand einfach nur, kann das vielleicht nochmal den Begriff wieder aufgreifen, als Verkäufer auftritt, aber nicht als direkter Verkäufer. Also das ist ja auch nichts. Wenn du jetzt ein Album, Buch rausbringst, kannst du ja sagen, übrigens kommt mein Buch raus, warum denn nicht? Ja. So, okay. Ja. Aber wenn man dann so tut, als sei das jetzt was ganz ungeschäftsmäßiges und freut sich schon auf die Schlagzeilen und dass man dann mit dir mehr Werbung verkaufen kann und höhere Gagen kriegt und ja, aber die Leute zahlen ja auch einen hohen Preis dafür, langfristig.
Du hast ja, wenn man dich so darüber reden hört, immer ein relativ ambivalentes Verhältnis auch zu deinem Beruf. Also die Schauspielerei, du machst es ja quasi zu deinen eigenen Bedingungen und zu deinen eigenen Terms und gibt es diese Geschichte, wo du bei so einer Serie oder einer Reihe einfach im dritten Teil keine Lust mehr hattest mitzuspielen und die das Doppelte geboten haben, du hast gesagt, nö, will ich nicht. Ja, und dann haben die dich fast wie ein Verräter behandelt, oder wenn sie dich gesehen haben und gesagt, wieso hast du nicht mitgemacht? Also haben dich angeschrien, hast du erzählt, warum du nicht mehr mitmachen würdest. Also das dann so auch so persönlich nehmen, wo man denken würde, naja, wenn jemand keine Lust mehr hat, lass ihn doch ziehen irgendwie. Das ist ja auch so ein Aspekt dessen, dass vielleicht auch manche Leute den Beruf als Aufgabe zu ernst nehmen oder so.
Also eigentlich merke ich, je länger ich den Beruf oder das mache, desto mehr genieße ich das eigentlich. Das hängt aber mit vielen Dingen zusammen. Einerseits kann ich mir das auch also eigentlich aussuchen, bin also nicht so abhängig davon, wie gerade die Nachfrage ist oder so. Ne? Natürlich bin ich nicht völlig unabhängig, aber grundsätzlich kann ich das schon auswählen. Dann gibt es einen Grund, je älter ich werde, desto mehr genieße ich diese Gaga-Momente sozusagen, also dieses im Moment sein, die Gegenwärtigkeit, die man in dem Beruf, auch wenn man viele Takes wiederholt, ist es ja doch immer neu. Und wenn die ich dann doch genieße, weil das ist ein Riesenprivileg, selbst wenn man nicht der Regisseur ist oder der Produzent oder der Senderchef, also kann ich doch im Moment sein, in der Gegenwart, ohne einer spirituellen Sekte beizutreten oder so. Mhm. Und das finde ich schon ganz großartig. Die anderen Aspekte, die ich kritisch sehe, sind aber die Altbekannten, die jeder, denke ich mal, denkende und fühlende Mensch auch kritisch sehen muss. Man hat gar keine Wahl, dass man nicht dieses Instrument der Quote einfach überhaupt nicht versteht, warum man sich freiwillig diesem Diktat unterwirft. Das ist völlig unverständlich. Ja. Das ist im Wortsinne verrückt. Es ist wirklich verrückt. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit. Dann die Aspekte, worunter aber alle anderen Menschen in der westlichen Welt ja auch mit konfrontiert sind oder auch darunter leiden, dass eben diese Marktförmigkeit von allem Möglichen, von sozialen Beziehungen, von Liebe, von Freundschaften, also alles auf so einem warenmäßigen Tauschverhältnis besteht. Darunter leidet man natürlich auch als Schauspieler, weil, du hast es ja gerade gesagt, weil man sich am besten überall vermarkten sollte. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist übrigens. Also es gibt so eine Kriegserfahrung, eine Nachkriegserfahrung, dass nur die Luxusmarken, wenn man sich schon als Marke begreift, überlebt haben. Ja. Also wenn man sich, glaube ich, so zu gemein macht, ich bin mir nicht so sicher, aber vielleicht bin ich auch schon zu oldschool. Ja. Aber darunter leidet man natürlich auch in allen öffentlichen Berufen, aber darunter haben natürlich auch Hegel sagt ja, es gibt ein schönes Kapitel bei ihm, Herrschaft und Knechtschaft oder Herr und Knecht. Und da geht es, er sagt, jeder, der arbeiten muss, ist ein Knecht. Ja. Es geht immer um den Kampf um Anerkennung unter den Subjekten, unter den Menschen. Und der, der diesen Kampf gewinnt, dazu braucht man immer den anderen. Selbstbewusstsein bildet sich nur aus durch einen anderen. Ja. Und zwar durch die Anerkennung des anderen. Der, der den Kampf gewinnt, muss nicht mehr arbeiten. Der ist der Herr. Also der muss gar nicht arbeiten, um sein Leben zu bestreiten. Das würde einfach so laufen. Ja. Und Jeff Bezos müsste natürlich nicht mehr arbeiten. Er macht dann irgendwelche Sachen, aber er müsste es nicht so. Und auch vielleicht bestimmte Musiker müssten ja kein Album mehr aufnehmen oder so. Aber die Knechte, die müssen das ja noch und die müssen sich dann was ausdenken, so war seine Theorie. Also wer Feldarbeit macht, muss sich dann Maschinen ausdenken, damit es leichter wird, diese Feldarbeit zu machen oder so. Und die sind eigentlich für den Fortschritt verantwortlich und dafür, dass es eigentlich immer besser wird. Und so gesehen bin ich auch ein Knecht und alle anderen, die arbeiten, sind ein Knecht. Und je allumfassender diese Knechtschaft in dem Sinne wird, dass man das Gefühl hat, ja, man kann weder nach Hause gehen, weil da ist schon alles, Homeoffice, Schule und so weiter, oder man darf bloß nichts Falsches sagen oder falsch aussehen oder im falschen Moment zum Beispiel, wie ich jetzt, dann zu kritisch mit irgendwelchen Sendern sein, dann dieses Gefühl, dass wenn man ein bisschen, ich habe das mal verglichen mit den Autos, mein Bruder hat Industriedesign mal studiert, jetzt ist er Polizist, aber der hat in Dessau und der hat mir erzählt, dass die meisten Autohersteller dasselbe Programm benutzen, Designprogramm. Mhm. Und deswegen sehen die Autos auch alle ähnlich aus. Ja. Und ich will jetzt nicht immer früher, aber als diese Marktförmigkeit noch nicht so sehr war, wo man sagte, man konnte mehr Nischen machen und besetzen. Da sahen die Autos ja auch immer, mal kam Käfer raus. Sowas wie der Käfer würde eigentlich, behauptet er, gar nicht mehr so entstehen, weil das ja so ganz merkwürdige Formensprache ist. Und darunter leiden aber natürlich alle Arbeitnehmer und wahrscheinlich auch die Macher. Irgendwie scheint das so teilweise so ausweglos zu sein. Ja. Also wie so ein selbst erschaffener, wie Frankenstein. Also irgendwie haben wir, Frankensteins Monster ist es ja, sind wir Frankenstein, haben dieses Monster erschaffen und haben es irgendwie allein gelassen. Der wird ja auch so allein gelassen und da stehen wir da so rum.
Aber das ist ja, wenn man es jetzt vergleichen würde mit dem deutschen Film oder im deutschen Fernsehen, also im Fernsehen, wahrscheinlich vor allem öffentlich-rechtlich, aber auch private Serien oder Fernsehfilme, da ist es ja, da hat man ja auch das Gefühl, dass sie so ein paar Programme alle miteinander teilen und alle das Gleiche benutzen, weil es halt immer, also wenn es kein Krimi ist, musst du es fast gar nicht anbieten, weil fast nur Krimis produziert werden oder im großen, en gros zumindest irgendwie immer Krimi-Handlungen stattfinden und so, und sich alles so ein bisschen am Tatort orientiert und von da aus irgendwie Abzweigung nimmt und so. Das wäre dann so der Vergleich zu deiner Branche quasi.
Ja, also ich möchte ja gar nicht, das findest du aber auch im Theater zum Beispiel. Ja. Das scheint es überall zu geben. Ich möchte also gar nicht der Mekelheini sein, der Motzki, der so sagt, oh, weil ich finde es überall. Es ist eben im bei den Autos so, es ist im Fernsehen so, es ist im Theater so, es ist auch in der Musik so. Du kennst dich ja mit Musik, also in der, meine Frau kennt sich sehr gut mit Musik aus. Ja. Wir gucken dann auch immer und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, also einige Musiker sagen ja, dass die liege daran, weil alles ausformuliert ist. Es gibt schon alles und so, aber ich bin mir nicht sicher. Es ist eben auch diese, ja, dieser große Anpassungsdruck, der ja einfach da ist. Mhm. Und vielleicht habe ich auch leicht reden, ich bin kein Senderchef oder so, aber es gibt, also zum Beispiel, das ist aber nicht nur ein deutsches Phänomen. Also nehmen wir Breaking Bad, ich finde das wirklich eine tolle Serie. Und ich habe die lange nicht geguckt, weil ich dachte, ach, Krebserkrankung, Chemielehrer, das ist etwas, was mich nicht so, ja, wo ich irgendwie dachte, oh.
Hört sich erstmal so ein bisschen prätentiös an.
Genau, naja. Prätentiös ist das richtig. Ich dachte, so ein bisschen gebaut und naja. Und dann hat mich das doch richtig mitgenommen damals. Ich habe es dann nicht zweimal geguckt. Anthony Hopkins hat ja dem Hauptdarsteller auch einen ganz langen offenen Brief geschrieben, dass es das Größte ist, was er je gesehen hat. Ja, so viel Kraft und so viel allegorische Kraft und das hätte er, so wie ich das gelesen habe, ist es auch so entstanden, weil die Senderchefs einfach ein bisschen vergessen haben, vorbeizuschauen. Das war so ein Nebenprojekt, das musste man wohl irgendwie noch machen und die erste Staffel war so nahezu abgedreht und dann haben sie das gesehen. Und da war es zu spät. Dann haben sie gedacht, was ist das denn? Und die dachten, das versendet sich so. In Amerika haben das auch nicht so viele Leute geguckt, aber eben weltweit. Ja. Und so ist das vielleicht mit den Hardcore-Bands oder so. Die füllen kein riesiges Stadion, aber weltweit können die auftreten und sind Weltstars in ihrem Bereich. Und so war das ja mit Breaking Bad. Es liefen ja Leute irgendwo in Ägypten mit Walter White T-Shirt rum oder so. Oder in Finnland oder was weiß ich wo, in Korea. Und das ist eben dieses weltberühmt in der Nische sozusagen. Und das ist auch eine Chance. Das ist eben etwas, das ist aber eben unter dem Radar eigentlich passiert. Also es ist ja dennoch eine Form der Massenkultur. Und das kann ja auch ganz großartig sein, wie wir auch eben aus der Musik kennen, John Lennon und so. Es gibt ja tolle, John Lennon hat ja gesagt, er findet es auch besser, wenn mehr Leute seine Platten kaufen. Mhm. Es geht also nicht darum, überhaupt nicht mehr anschlussfähig zu sein, sondern überhaupt was Persönliches zu wagen, eine persönliche und nichts Formathaftes. Du redest ja, Krimi an sich ist ja nicht schlecht, habe ich ja auch schon mal gesagt, Raymond Chandler ist ein toller Krimi. Und auch wir, meine ich wirklich, machen bis auf zwei Filme, sind die anderen alle toll geworden, weil da der Krimi, ja mal ist es spannend, mal nicht, aber es geht einfach um andere Dinge, die wir da wollen. Mhm. Es sind auch wirklich Filme, die haben einen hohen ästhetischen Anspruch, Bildsprache und so. Wir machen auch nur einen Film im Jahr zum Beispiel und da geht das.
Den Tatort.
Ja, ich bin ja auch im Nebenjob Tatortkommissar. Ja, einmal im Jahr. Da versuchen wir das etwas zu vergessen, dass wir jetzt, klar gibt es diese Minutenbegrenzung, die ich auch merkwürdig finde, ist 88 Minuten, das war mal 90. Dieser Abspann, das tut mir auch immer so leid. Die Leute geben das ganze Herzblatt und mittlerweile ist rast das runter und dann kommt schon in den Abspann ein Trailer für das Nächste.
Was ich immer so schräg finde, ist dieses, was es seit ein paar Jahren gibt. Ich habe auch nie regelmäßig Tatort geguckt, ich gucke immer mal wieder so phasenweise und dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass jetzt immer dieses mittendrin wird dann so das Senderlogo eingeblendet. Es gibt immer so mitten im Tatort so in Minute 50, also gibt es so einen Landschaftsschwenk und dann ist unten irgendwie so WDR oder,
Also ich finde auch beim Tatort, es gibt wirklich richtig tolle Filme, richtig toll. Dann gibt es auch, es ist unglaublich heterogen. Und die tollen Filme sind die nicht sagen, wir machen jetzt hier so ein langweiliges Gericht, ein bisschen Salz, ein bisschen das, ein bisschen das und fertig ist das. Sondern die einigermaßen frei daran gehen und einfach einen guten Film machen wollen. Schließlich für einen Regisseur und Drehbuchautor, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit auch. Also viel mehr als für mich als Schauspieler. Die schreiben da lange dran, die haben Redaktionssitzungen, und dann muss es doch auch im Angesicht des Todes, der uns alle ereilen wird, muss es doch auch irgendwie was sein. Also, wie gesagt, das muss nicht schwer sein. Aber es muss irgendwas sein. Es kann auch, also man kann ja nicht ein halbes Jahr seines Lebens oder ein Jahr mit etwas verbringen, und was bitte nicht so okay falsch verstehen, nur für Geld. Ich meine das nicht abgehoben. Sondern, dass, wenn man den Job hätte und das Geld bekommen würde, dann kann man doch auch was richtig Gutes machen. Ja. Und es wird eben auch gemacht. Ich möchte da nicht nur motzen, aber ich wünschte mir dann doch mehr Störungen im Betrieb oder mehr. Eigentlich ist es ja auch mehr Freude daran. Ja. Also wenn man es mal nicht so motzig formuliert, sondern es ist ja eigentlich mehr Freude, dass man richtig Spaß hat und da was rausfinden will zusammen. Das ist ja auch was Tolles und das könnte ja auch noch etwas mehr sein. um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ich frage mich manchmal, und das ist jetzt so ganz, ich weiß nicht, ob das ketzerisch ist, aber ich frage mich manchmal, ob das nicht einfach auch mal so größer oder entertainiger oder hollywoodesker gedacht werden könnte. Das ist ja zum Beispiel etwas, und das ist jetzt also bei allen Tatort-Fans super unbeliebt, waren ja diese Til Schweiger-Tatorte. Und da ist aber halt, da ist ja die Hälfte in die Luft geflogen und da waren ja auch mal Stunt-Crews 5 Tage am Start und so und haben da irgendwie die halben Sets in die Luft gesprengt und so. Und das ist doch auch irgendwie, das ist doch auch Krimi, das kann man doch auch mal machen, das ist doch irgendwie auch mal ganz geil.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Geldfrage. Ja. Also es ist leider eine sehr nüchterne Antwort. Ich glaub, also Hollywood-Filme, es wird ja immer bei Filmexperten wird immer in Minuten, ne? Also wie viele Minuten dreht man am Tag? Ja. Und bei so einem Tom Cruise-Film oder so, damals, als er noch jünger war, da drehen die, weiß ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass da irgendwelche Nerds sind, eine halbe Minute, sagt man eine halbe Minute des Films am Tag vielleicht. Und du siehst ja auch die Riesenbudgets und nun muss man sagen, dass die Ödnis ist ja auch im Blockbuster-Kino zwischendurch. Ich habe auch gerne mal Blockbuster geguckt, zwischendurch, ich kann es aber auch nicht mehr ab.
Wirklich nicht?
Also ja, ich habe jetzt den letzten James Bond, der ist okay. Ich gehe da auch rein, ich bin da gar nicht, sondern mittlerweile also nur noch Hans Zimmer. Musik.
Hans Zimmer ist wirklich einer, also, finde ich, der lahmsten Komponisten.
Ja, und man kommt dann so wie rausgeprügelt raus. Und weil die sind, ich verstehe das auch, die sind so teuer, die Filme, dass es darf keine Missverständnisse geben. Ja. Es muss wissen, jetzt ist traurig. Ah, jetzt ist lustig. Ja. Jetzt ist spannend. Damit das Ding funktioniert. Ich habe aber nichts gegen Blockbuster. Ich habe jetzt auch einen sehr lustigen alten Tom Cruise-Film gesehen. Night and Day. Also K. Ja,
mit Cameron Diaz.
Ja. Ich hatte den nicht gesehen. Und ich habe totalen Spaß gehabt. Das war wirklich überraschend, weil wir wollten jetzt nicht lesen abends und so und wollten einfach was anmachen. Das können sich wahrscheinlich viele wieder drin finden. Und dann poppte der Film auf und dann habe ich ihn angemacht und dann war ich völlig überrascht und das war auch einfach ein Actionfilm, eigentlich so ein Action, wie nennt man das? Action,
Action-Komödie.
Komödie oder so, genau. Das meinst du, das kostet einfach wirklich viel Geld. Man kann Spannung erzeugen, aber alles, was mit Spezialeffekten zu tun hat, ist einfach sehr, sehr teuer.
Na,
also da müsste man ganz anders sprechen. Da müsste man sagen, okay, wir machen viel weniger Filme als Sender. Ich bin da kein Finanzexperte. Wir müssen einfach weniger Volksmusiksendungen, Sport. Und wir konzentrieren uns auf sehr gut produzierte Filme. Ja. Das wäre aber ein ganz anderer Senderauftrag. Da wird dann jeder Sender sagen, ja, wir haben aber noch Politik und wir haben auch einen Auftrag, dass wir über Sport berichten und auch Musiksendungen müssen da sein und so, keine Ahnung. Das kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Ja. Und deswegen kann, außer die Filme, die in Babelsbergen, das sind ja auch internationale Produktionen, können die Deutschen damit einfach nicht konkurrieren. Ja. Das ist zu spät. Das wird auch. Also ja, und ich, so, aber das muss auch gar nicht sein. Es gibt ja auch wunderbare, zum Beispiel, ich habe Der Rausch gesehen jetzt. Ja. Also ich weiß nicht, ob, ich fand ihn großartig. Es gibt auch Leute, die finden ihn total langweilig oder vorhersehbar und von jeder Figur wird was abgearbeitet und so. Das ging mir überhaupt nicht so. Und der ist ja nicht teuer, der Film. Ich weiß nicht, wie teuer er war. Okay, Mads Mikkelsen wird vielleicht auch etwas Geld verdient haben, aber grundsätzlich ist der nicht teuer, das siehst du. Also der ist schön gefilmt und so, aber der ist also für mich ein wunderbarer Film. Und er ist einfach vom Sujet her größer. Also das meinst du vielleicht auch. Ja. Also es fängt ja schon so mit so einem Kierkegaard-Zitat an, dass das Leben, ein Traum, die Jugend, der Inhalt dieses Traums. Und da ist man schon, also du siehst halt die Jugendlichen, wie sie mit so einem Bierkastenlauf um See machen und kotzen und lachen und im Rausch sind, also wirklich im Rausch. dionysisch und selbstvergessen und zusammen und all das, was weggeht später, wenn man älter ist. Und man guckt sich das an und es geht ja auch um Menschen in diesem Film, die Eltern sind, die Kinder haben, ihre Kinder auch lieben. Einige sind auch alleinstehend, aber eben Mitte, Ende 40 sind oder, weiß nicht, vielleicht sogar über 50. Und das so lange nicht gehabt haben, dieses Gefühl, einfach im Rausch zu sein, ja. einfach diese, das gute Leben wieder zu haben, die Lebensfreude. Und das ist ja ein ganz großes Thema. Und es ist, es geht wirklich um den Sinn des Lebens, um den Tod, um Vergänglichkeit, um den Verlust der Jugend, um die Trauer darüber, wie kann man in einem Leben voller Verpflichtungen und voller Normierungen, die man eben machen muss, Geld verdienen, Berufe, irgendwie einkaufen, so, wie kann man da noch nicht nur so eine Schaumkrone des Lebens, mal irgendwie was Schönes einmal im Jahr, sondern wie kann man da so was haben täglich oder zumindest einmal, zweimal in der Woche, etwas, was wo man das Gefühl hat, lebendig zu sein. Ja. Es geht eigentlich in dem Film darum, wann fühle ich mich lebendig? Und das ist ein großes Thema. Und das, so sehe ich, das wäre die Zukunft des deutschen Films und der Serie. Dass man sich so größere Themen sucht. Und die kommen aber immer von innen. Ja. Da hat der Winterberg hat dann gesagt, okay, keine Ahnung warum, man müsste mit ihm drüber reden. Das war ja beim Das Fest auch schon so.
Ja.
Okay, darüber möchte ich einen Film machen. Und dann ist das sehr gut geschrieben, sehr gut gefilmt, aber echt einfach. Und es ist ein Welterfolg. Natürlich, Mads Mikkelsen ist ein Star.
Ja.
Und wir haben keinen so deutschen Star. Okay, muss man gucken. Aber dennoch ist es auch, gibt es auch dänische Serien, schwedische, die nicht einen Star im Zentrum haben, die auch sehr gut funktionieren in dem sogenannten Streaming. Die aber einen fesseln, weil die Sujets, wie du sagst, die sind größer, die sind existenzieller, die sind, da ist die Spannkraft einfach höher.
Ja.
Und sie sind nicht nachgemacht. So ein Film wie Der Rausch ist einfach nicht nachgemacht.
Ja,
du hast, also man kann ihn auch nicht so gut finden, aber er ist nicht nachgemacht. Er ist einfach eigen. Ja.
Hast du schon Licorice Pizza gesehen?
Nee.
Von Paul Thomas Anderson, der neue Film?
Nee.
Der ist auch ganz toll. Das ist so ein Coming-of-Age-Story.
Ach so, der hat einen neuen Film, okay.
Ja, also mein großer Lieblingsregisseur, muss ich auch dazu sagen,
ja,
ist
ja,
mich da sehr befangen. Das ist
ja auch ein richtig toller Regisseur,
ja.
Also richtig toll.
Ja, finde ich auch. Und der hat so eine Leichtigkeit wiedergefunden. Sein letzter Film, Der Seidene Faden, das war ja eher so eine kompliziert nachvollziehbare Studie im Grunde genommen.
Genau. Daniel Day-Lewis ist übrigens der Schauspieler, der am dezentesten rüberkommt.
Ja.
Und das ist jetzt nicht nur böse, der wirklich jede Tussi am Set angreift. Also das finde ich auch wieder so, die öffentliche Rolle, wenn er, eine seiner raren Interviews, er spielt einen Schneider, ja, ich war ein Jahr lang ein Schneider, was natürlich völliger Unsinn
klar,
ist.
Ja.
Der ist ein PR-Gigant, der Typ.
Ja.
Und jeder fällt drauf rein.
Ja, das glaube ich.
Er hat das wirklich von vornherein geschafft, weil er in so einer Familie aufgewachsen ist, wo er wusste, okay, Kunst hin oder her, ich muss mich irgendwie vermarkten.
Ja.
Und er hat diesen kleinen Gedanken von mir eben zur Luxusmarke, den hat er wirklich auf die Spitze getrieben.
Ja.
Ich mache alle paar Jahre einen Film und jedes Mal kriege ich einfach einen Oscar. Versteht ihr das?
Ja.
Und einfach indem ich erzähle, ich war jetzt 4 Jahre lang ein Boxer. Boxer war er jetzt nicht, aber was war er? Er war ja dieser Öltyp.
Ja, oder mein linker Fuß.
Dann verstellt er die Stimme. So, ich habe diese Stimme so geübt. Ja, und man denkt, ja, der hat wirklich. Und jedes Mal hat man bei ihm das Gefühl, und darauf stehen die Leute ja auch, sozusagen die Philister, um mal bösartig zu sein:
ja.
Blut, Schweiß und Tränen.
Ja.
Ich habe wirklich gearbeitet. Das Lustige ist ja, dass es eigentlich ganz leicht fallen sollte. Also, ich finde, das hat mir mal ein guter Freund gesagt. Josef Vogel, das Gespenst des Kapitals oder Kapital und Ressentiment oder sowas. Der Souveränitätseffekt. Ist eigentlich Germanist und Kulturwissenschaftler und macht eigentlich nur noch Volkswirtschaftsbücher.
Ja.
Das ist ganz toll.
Ja.
Ist einer der Dekane der HU. Und der hat mir mal, da haderte ich mit dem Schauspieljob so. Und er meinte so, fällt es dir denn leicht? Und es nicht, dass Leute jetzt so einen Kotzkrampf kriegen am Ohr, nicht am Ohr, an der Box. Es fällt mir wirklich leicht. Also Schauspiel fällt mir einfach leicht. Nicht, dass ich da immer das so ist. Mein Gott, das ist ja fantastisch. Aber es wäre besser, wenn ich erzählen würde, ich habe ein Jahr lang und das gemacht. Ja. Und dann habe ich das und das gemacht und das. Und es hat mich auch lange nicht losgelassen. Es fällt mir richtig schwer, die Rolle zu verlieren danach und so. Sondern wenn etwas leicht fällt, ich meine, Musikern sollte auch was leicht fallen. Dann gibt es auch wahrscheinlich im Studio eine Arbeit und bla bla bla. Ja. Aber grundsätzlich leicht. Bob Dylan hat mal gesagt, er hat für jeden Song 3 Minuten gebraucht. Ja. Und das wird stimmen. Also es wären vielleicht 8 sein.
Würde ich ihm auch nicht, absprechen.
8 oder 12. Ja. Auch Beethoven oder Mozart. Ich möchte mich wirklich jetzt nicht mehr Bob Dylan, Beethoven, Mozart. Ja. Ne? Aber es fällt grundsätzlich leicht. Und ich würde sagen, auch Daniel Day-Lewis fällt es leicht. Ja. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, aber er hat irgendwie verstanden, okay, dieses ganze Method-Zeug, ne? Das kommt einfach super. Ja. Also die Leute merken, das ist ein richtiger Beruf. Das ist nicht Spielerei und der macht einfach... Es spielt sich selber, sondern es ist ein richtiger Beruf. Und es ist ein ehrenwerter Beruf. Und ich arbeite hart. Ich arbeite wie ein Bergmann, richtig hart.
Also handwerklich sozusagen.
Genau. Ich bin deswegen, ich mache auch, wenn ich keinen Film mache, bin ich Schuhmacher. Ja. Ich meine, es ist eine geniale PR-Strategie. Ja. Wahrscheinlich hat er noch nie einen Schuh in seinem Leben und den kann man noch nicht mal anziehen oder so. Aber er sagt, ich bin Schuhmacher. Und alle denken, ja, das ist jemand, dem geht es wirklich um die Sache. Ja. Dem geht es nicht. Bei Schauspielern wird ja immer vermutet, die haben erstens eine schwere narzisstische Störung und eigentlich können die gar nichts. Das sind so Tu-nichts-gut. Mhm. Brotlose Kunst oder noch nicht mal Kunst. Das sind einfach Selbstdarsteller. Ja. Und das stimmt aber nicht. Also ich stelle mich nie in Filmen dar. Aber der Daniel Day-Lewis oder alle Method-Typen haben herausgefunden, okay, wenn ich sage, entferne mich so weit wie möglich in meinen Äußerungen von mir selbst, dann werde ich dieses Stigma los vom Selbstdarsteller, vom Tu-nicht-gut, vom Spacken eigentlich, sondern ich bin richtiger Arbeiter und das wirkt einfach, das läuft total gut. Aber wenn man sagt, mir fällt das leicht, mir bringt das Spaß, auch die traurigen, auch die dramatischen Filme, und ich habe kein Problem abends dann Freunde zu treffen, ich muss da nichts loswerden. Ja. Das ist irgendwie
verdächtig.
Es ist weniger wert. Ja. Es ist, und das ist doch verrückt. Das ist so protestantisch. Ja. Also
eine protestantische Arbeitsmoral. Ich glaube, dass sogar Daniel Day-Lewis, wenn ich mich recht entsinne, nach dem Seidenen Faden gesagt hat, dass er sogar überlegt, jetzt die Schauspielerei aufzugeben und nur noch als Schneider zu arbeiten.
Nur noch Frauen abzuschleppen. Ich weiß das wirklich aus sozusagen erster Hand. Ja. Das ist jetzt nicht nur, es ist einfach, soll er doch machen. Ich meine, es ist nicht moralisch. Aber dieser ehrenwerte, hart arbeitende Method Actor, der hat vielleicht ganz andere Interessen. Vielleicht ist es einfach ein super Ding, Weiber abzuschleppen oder so. Also wirklich, also jetzt mal so ganz inkorrekt. Das ist einfach, das passt halt nicht ins Bild, oder? Man würde von Daniel Day-Lewis denken, ein ernsthafter, scheuer Typ. Ja. Der gräbt die alle anderen, lässt er sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Wirklich. Der hat einen Sohn mit einer Schauspielerin. Ja. Da hat er 15 Jahre lang verleugnet. Der hat keine Alimente gezahlt. Ich meine, der ist mehrfacher Millionär. Ey. Der hat keine Alimente gezahlt. Ja. Der arme Junge.
Was für ein Arsch.
Wo der Vater ihn ablehnt. Dann hat er ein Bild gesehen und der Sohn sieht wirklich aus wie er selbst. Wie Daniel Day-Lewis, als er jung war. Ja. Da hat er ihn geliebt.
Ja, okay.
Und jetzt lässt er sich immer auf Moden schauen mit ihm. Also ich will jetzt gar nicht hin, ich finde ihn als noch ein toller Schauspieler und so. Wirklich, wirklich. Aber ja, weiß ich nicht.
Menschlich schwierig.
Ja,
menschlich,
und das würde man nicht denken.
Schwierig. Naja.
Und deswegen scheint PR einfach wahnsinnig wichtig zu sein.
Das stimmt. Ich glaube auch, also Selbstvermarktung.
Also ich mache das natürlich auch alles. Ich bin jahrelang immer, bereite ich mich vor und...
Ja, bei dir ist ja auch das Gute, das Praktische, dass du ja auch immer sagst, du sprichst eigentlich nicht über Privates oder über Kindheit oder so. Das kannst du dann in 10, 15, 20 Jahren, kannst du richtig schön das Buch rauspfeffern und zu Lanz überall hingehen. Und
wer weiß, wenn ich pleite bin.
Kannst du nochmal richtig einen rausholen.
Irgendwie, ja, genau, wenn ich pleite bin. Ja, also ja, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt alleinstehend wäre, würde es mir wahrscheinlich auch zuwider sein, ne?
Ja.
Ich fände das irgendwie eklig. Aber dann könnte ich es auch eher machen, aber ich lebe ja in so Familienverbänden. Ich kann ja nicht einfach irgendwelche intimen Sachen preisgeben. Ich habe da kein Recht zu.
Ja.
Also so sehe ich das. Ja,
aber das ist
ich erzähle schon mal was. Ich hatte einen Absturz, Bergabsturz oder sowas kann ich schon erzählen.
Ja.
Aber ich erzähle jetzt nichts über, ich kann auch den Beruf meiner Frau erzählen. Dass ich zwei Kinder habe, aber das war es auch schon. Also
du hast ja, ich meine, das ist ja, du machst das ja immer zu eigenen Terms. Also du hast ja auch mal irgendwie geschrieben, an welche Schule du gegangen bist und wie der Schuldirektor hieß, der dann da diese Theaterbühne gebaut hat in das Gymnasium und so.
Ja.
Du
hast dich ja sehr gut vorbereitet. Ach,
vielen Dank. Es war aber vor allem deswegen so lustig, das war ja in diesem, das war für so einen Fragebogen, den du ausgefüllt hast, für, ich glaube, für Blickpunkt Film oder so. Und du hast den dann ausgefüllt und die haben dann online geschrieben, ja, wir schicken immer gerne den Leuten unseren 7-Fragen-Fragebogen rum. Leider hat Herr Hinrichs ihn ein bisschen zu ausführlich ausgefüllt, deswegen konnten wir ihn nicht drucken, können nur hier online abdrucken.
Ach so, okay.
Das fand ich mega witzig,
ja.
Weil du hast einfach zu lange für die geantwortet. Da haben die nicht mit gerechnet, dass du da so viel reinschreibst.
Ach so, ich wusste gar nicht, dass es eine Vorgabe gab. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es kann sein, das ist ja auch okay.
Ja,
also
auch.
Das ist auch okay, wenn die nicht so viel Platz haben. Ich habe da kein Problem mit, aber du siehst es an meinem Denken funktioniert einfach so, dass ich, also der Freund, auf den ich eben schon zu sprechen gekommen, Josef Vogel, ne, der ist wirklich ein mutiertes Gehirn, ne, wirklich. Und ich bin bestimmt nicht blöd, aber ich brauche, mein Denken ist assoziativ.
Ja.
So, und ich brauche also, du stellst eine Frage, ich assoziativ. Ja. So, oder ich müsste sehr lange still sitzen und nachdenken und dann könnte ich das auch etwas aufschreiben.
Mhm.
Aber im Gespräch funktioniert das assoziativ. Ich muss so, und es gibt eben Menschen, die kurz Pause machen und dann einen Satz sagen oder zwei. Und das ist der Josef zum Beispiel. Und das ist einfach nicht zu überbieten in der Prägnanz. So funktioniere ich aber nicht.
Ja.
Aber
ist ja auch nicht
zum Beispiel Roger Willemsen war der beste Freund von Josef Vogel, das kann ich glaube ich sagen. Und der ist ja, ohne mich jetzt mit Roger Willemsen in einen Topf schmeißen zu wollen, aber der hat ja auch sehr viel, also der hat sich auch im Reden immer daran, das Denken funktionierte beim Sprechen. Es gibt ja auch einen theoretischen Text darüber von Kleist, ich weiß nicht, den sollte man wirklich jeder lesen, weil der ist auch ganz kurz, 2 Seiten, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Ja.
Also, dass man, er sagt, Mirabeau, also während der Französischen Revolution vor dem Nationalkonvent, hat Mirabeau ja so eine ganz berühmte Rede gehalten.
Ja.
Und er ist sich sicher, dass er nicht wusste, als er das Wort ergriff, was er sagen wollte. So, er hatte nur eine dunkle Ahnung. Und daraus entwickelt Kleist diese, dass das Rad des Geistes, und dann kommt durch das Sprechen, wenn man nur eine dunkle Ahnung hat, kommt man irgendwann drauf. So, aber dadurch sind die Antworten etwas länger und das ist etwas aus der Zeit gefallen. Also ist wirklich so.
Ich habe auch die Tendenz, immer sehr lange Antworten zu geben in Interviews und so, und sie werden auch echt fast immer zusammen gekürzt oder geschnitten oder was auch immer. Aber mir geht das, glaube ich, ähnlich. Ich habe auch so eine Lust daran, auf einer Fragestellung rumzukauen und rumzudenken und da auch mich eventuell im besten Falle selber zu überraschen mit einem Gedanken, der dann am Ende dabei rauskommt, den ich irgendwie interessant finden kann oder mit dem ich was anfangen kann oder so.
Ja, genau.
Das ist ja eigentlich das. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der eine Professur hat und der jetzt in Pakistan ganz lange dann an der Universität gelehrt hat und jetzt irgendwo, ich glaube in Sri Lanka ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie so an einer anderen Universität ist und mit dem unterhalte ich mich so gerne, weil der mir im Denken auch wirklich haushoch überlegen ist und weil der wirklich im besten Sinne ein Intellektueller ist und ich da so viel von gewinne, wenn ich mich mit dem unterhalte, weil der halt nicht, der ist ja auch nicht von oben herab oder der findet mich ja nicht dumm oder so. Ich finde mich halt ihm gegenüber dumm, aber er empfindet mich nicht so oder behandelt mich natürlich auch nicht so, sondern mag eben auch den Austausch mit mir über gewisse Fragestellungen und so. Und das finde ich, das ehrt mich dann so und das macht mir dann so einen Spaß. Da fühle ich mich so herausgefordert irgendwie.
Ja, es gibt ja auch andere Klugheiten. Also ich liebe ja Hölderlin, ehrlich gesagt. Und da gibt es auch immer die Klugheit der Natur.
Ja.
Oder, also es gibt eine, einer der Ursprünge der ästhetischen Theorie ist von Kant. Und Kant sagt, Erkenntnis erlangt man nur durch Erfahrbares. Ja. Das heißt, jetzt merke ich schon, wir waren Erfahrbares. Also Erkenntnis erlangt man nur durch Alkohol. Und nein, also Erkenntnis erlangt man nur durch Erfahrbares. Und zwar, die Empiristen haben ja gesagt, alles, was ich wissen kann, ist nur durch meine Sinne. Ne? Und, und die Rationalisten haben gesagt, jetzt mal wirklich vereinfacht, naja, ab Descartes eigentlich, ich denke, also bin ich. Ja. Also alles, nur das, was ich denken kann, gibt es eigentlich sozusagen. Mhm. Und Kant hat versucht, das beides zusammenzubringen, indem er gesagt hat, ja, ich sehe etwas, zum Beispiel etwas Schönes, und dann beginnt das freie Spiel der Erkenntniskräfte, so hat er das genannt. Ja. Dieses freie Spiel, erst dadurch, nur so, deswegen kann man Gott auch nicht beweisen zum Beispiel, denn Gott ist nicht zweifelsfrei erfahrbar. Man kann zwar sagen, ich habe was gespürt, aber es ist nicht zweifelsfrei erfahrbar. Ja. Nur wirklich Erfahrbares, zum Beispiel in der Kunst, dadurch komme ich zu Erkenntnissen. Das ist also auch eine Form von Klugheit.
Ja.
Also so, ne? Es gibt von Goethe diesen Satz, dass ich nicht erdacht habe ich erwandert oder so. Also dass man durch Anschauung, man geht wandern und das Wandern macht einen klug, das Reisen, das Menschentreffen. Es gibt verschiedenste Klugheiten. Also das ist ja in dem Film Alexis Sorbas so toll. Das ist ja jetzt vielleicht auch kein Universitätsprofessor, aber es ist ein unglaublich man sagt ja lebensklug.
Street smart.
Ja, ja, also es ist ein kluger Mensch. Und ein kluger Mensch ist vielleicht auch jemand, der weiß, wie man lebt. Der das gute Leben, das sind vielleicht die Allerklügsten. Also so gesehen gibt es da vielleicht verschiedene Formen der Klugheit. Ich wäre auch gern jemand, der weiß zu leben. Ja. Also so, also das beneide ich immer bei Leuten, bei denen ich denke, sie hätten es raus.
Also. Aber das ist ja das Klassische, dass das Gras des Nachbarn, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner.
das stimmt.
Dass man das bei anderen irgendwie als so erstrebenswert empfindet.
Ja.
Ich bin mit 17 damals zum Fernsehen gekommen. Ich habe ja bei Viva moderiert.
Ich habe das früher oft gesehen.
Naja.
Wollte ich jetzt nicht gleich mit anfangen.
Nee.
Aber ja, ich weiß. Da sahst du aber noch ganz anders aus.
Genau.
Ja, klar, mit 17, ja, logisch.
Naja. Und da bin ich auch zur Schule gegangen am Anfang. Und dann war aber natürlich mit 17 beim Fernsehen, bin ich auch plötzlich Fernsehstar geworden. Naja. Dann war das natürlich etwas interessanter, als sich morgens da hinzusetzen und Scheiß zu lernen. Und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr hingegangen und dann haben sie auch irgendwann gesagt, ja, du brauchst auch nicht mehr kommen und so. Dadurch habe ich gar keinen Schulabschluss. Also weil das war so, ich hätte da in der 10 noch die mittlere Reifprüfung machen müssen, egal. Ich habe dadurch auf jeden Fall gar keinen Schulabschluss. Und das hat mich ungefähr ein Jahr spät ab.
Aber Hauptschule doch dann?
Nee, gar nicht. Ich habe nie offiziell irgendeine Schule abgeschlossen. So.
Ah, ja.
So ein Jahr später hat das mega angefangen, mich zu ärgern. Ich hab mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt, der war auch immer so quasi einer der Schlauesten bei uns in der Familie, war auch der Einzige, der studiert hat, irgendwie Informatik und so. Hat
dann später, mit deinem Bruder zusammen gewohnt?
Genau.
Das ist ja toll.
Ja, das versuche ich. Mit dem habe ich auch mal Musik gemacht und so. Naja.
Wirklich? Und dann hast du noch guten Kontakt zu dem?
Absolut, naja.
Das ist ja beneidenswert.
Ich habe 3 ältere Geschwister.
Das ist ja toll.
Und der mit dem Ältesten habe ich immer, das war immer eine sehr enge Verbindung zwischen uns irgendwie so.
Das finde ich toll.
Ja, das war auch echt super.
Das wünsche ich mir, ich will jetzt nicht zu intim ist, das wünsche ich mir aber eigentlich für alle Kinder, dass sie sich so gut verstehen.
Ja, absolut, finde ich auch. Und weil der aber auch, von dem habe ich auch mal ganz viel gelernt, der war auch immer sehr schlau. Und so ein Jahr, nachdem ich dann da aus der Schule raus war, habe ich gemerkt, dass mich das extrem nervös macht. Weil ich habe ja quasi, dadurch, dass ich auch beim Fernsehen war, sehr früh einfach nur noch mit Älteren zu tun gehabt. Ich hatte fast nichts mehr mit Leuten in meinem Alter am Hut irgendwie. Also ein paar Freunde noch, aber das war es im Grunde genommen. Und immer mit Älteren zu tun. Und natürlich waren alle schlauer als ich. Vielleicht nicht immer intellektuell, aber einfach auch, weil sie irgendwie 10 Jahre Lebensvorsprung hatten, so in etwa.
Ja, klar.
Und das ist natürlich etwas, was mich extrem fuchsig gemacht hat. Und da habe ich dann sehr früh angefangen, alles zu lesen. Und auch Bücher zu lesen, die ich nicht verstanden habe. Einfach, ich habe aber einfach weitergelesen. Ich habe gedacht, lies es, egal wenn du es nicht verstehst, vielleicht bleibt was hängen und so. Ne? Das war so meine Lernmethode.
Das ist auch bestimmt so.
Bestimmt, ja. Aber daher kenne ich so, habe ich ganz oft dieses Gefühl gehabt, ich bin nicht schlau genug oder ich habe einfach ganz oft das Gefühl gehabt, ich bin doof. So, also auf so einer intellektuellen Ebene. Oder
ich kenne das vom Freund von mir, der hat lange gekifft. Der kam auch aus dieser Hamburger Szene mit DJ Kotze und so. Ja. Und die haben wahnsinnig viel gekifft. Und der fing dann auf einmal an, wie verrückt zu lesen. Ja. Weil er hatte das Gefühl, er hat Jahre seines Lebens verkifft.
Kann ich verstehen.
Wahrscheinlich stimmt das auch. Und dann hat er nur noch gelesen. Ich war mit dem im Urlaub, zu zweit, mit meinem ersten Auto. Ja. Ich habe sehr spät einen Führerschein gemacht.
Wann denn?
Mit 32.
Ich habe noch gar keinen.
Ja, ich mit 32. Ja. Ich bin einmal durchgeflogen mit 18. Ja. Das hat mich so fertig gemacht, weil ich auch so ein Arschloch als Fahrlehrer hatte. Also richtiges Arsch. Ja. Ich weiß noch, der hat zwischendurch einfach mal angehalten, wenn man so 2 Stunden Fahrten hatte oder so. Und ist in eine Kneipe und ist zum Spielautomaten gegangen. Und ich musste ihm dabei zuschauen. Dann hat er noch ein Bier getrunken. Ich dachte, was ist denn jetzt los?
Also auch eine gute Filmfigur.
Ja, stimmt. Eigentlich, ja, genau. Ja, stimmt. So macht Woody Allen das ja, ne? Woody Allen, ich weiß, sehr ambivalente Figur mittlerweile, aber der hatte anscheinend eine Schublade. Also wäre ich Drehbuchautor, würde ich mir die Technik, der hat dann immer so Zettel. Ja. Und die breitet er aus. So eine Idee würde er einfach auf den Zettel schreiben, Fahrlehrer, der das und das macht. Und das reichert dann später Filme an, natürlich. Na, also dann, das kann man sich nicht ausdenken. Na. Das kann man sich nicht, genau. Und dann habe ich Jahre später noch, also ja, über ein Jahrzehnt später eine Fahrprüfung gemacht. Bei der ersten bin ich auch durchgefallen, weil ich in der letzten Kurve, gab es da schon den grünen Pfeil oder sowas ähnliches? Ich war, letzte Kurve ist wirklich die Wahrheit. Ja. Ich hatte schon abgespannt nämlich. Ich dachte, ich habe schon so gemacht, ja, ich habe es einfach bestanden, weil der so ein Arsch war. Ich wollte einfach nicht mehr, hab ich einen Fehler gemacht. Und der Prüfer war noch echt nett und der meinte, es tut mir so leid, Herr Hinrichs, ich muss Sie durchfallen lassen. Und ich so, was? Und ich hatte ja auch keine Kohle und so. Ne? Ja. Meine Eltern, so eine Prüfung kostete, ich weiß nicht, glaube ich, 300 Mark oder so. Ja. Das war so schrecklich. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Und irgendwie war es mir auch so peinlich, weil ich damals noch so ein anderes Männlichkeitsbild hatte. Ich dachte irgendwie, ich kann jetzt meinen Freund, ich kann nicht, also eigentlich im Nachhinein völlig unnötig. Die haben mich aber auch verarscht. Ich habe es ihnen gesagt, ich wurde dann so verarscht, dass klar. Ich der bin, der durchgefallen ist und so. Aber ganz liebevoll, also so ist es nicht. Aber irgendwie hat mich das verstört, tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber rede. Dachte ich, ich kann das sonst nicht sagen, dass ich in Prüfungen oder so immer schlecht, also es war irgendwie merkwürdig, dass neben mir so ein Fahrlehrer sitzt, damit kam ich nicht klar. Ja. Auch mit 32 später nicht. Ich habe dann bestanden, aber ich kam auch da mit dem Fahrlehrer, damit kam ich nicht klar. Der war auch irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Schlecht gelaunt, sexistisch. Ich musste mir einen Scheiß anhören. Das scheint, ich will jetzt keinen, nicht den Fahrlehrern, falls sie zuhören, zu nahe treten. Es wird bestimmt, das wird hoffentlich eine Ausnahme. Ich habe einfach zweimal Pech gehabt, hoffentlich. Ja. Aber es war ganz bizarr. Die waren einfach ganz merkwürdige Leute. Die waren, heute würde man sagen, abgefuckt. Die waren irgendwie so abgefuckt.
Ja. Oder so in Köln sagt man affgepitcht, wenn die so abgebrüht auf so eine Art.
Ja, abgebrüht, ja.
Und dann hast du, dann bist du mit deinem ersten Auto mit deinem Kumpel in Urlaub gefahren. Und der hat so viel gelesen dann, oder?
Genau, wir waren da am Gardasee über eine Freundin, eine damalige, die kannte jemanden, der da ein Haus hat. Ja. Das war auch ein sehr schönes Haus. Ja. Am Hang, Blick auf den See mit Orangenbäumen, Zitronenbäumen.
Ah, Gardasee auch immer schön.
Und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ich war da mal noch so sportmäßig drauf. Ich bin immer laufen gegangen. Ich habe das Leben nicht richtig ausgehalten und bin dann immer laufen gegangen. Ja. Also laufen, laufen, laufen. Und darauf hatte er halt null Bock. Und dann habe ich auch ein bisschen gelesen, aber er war dauernd am Lesen. Und irgendwie war das so, dann sind wir mal essen gegangen. Da hat er sich noch so Sandaletten gekauft. Aber eigentlich, also es war irgendwie merkwürdig. Aber daran, so Riemensandalen. Ja, so von so einer italienischen. Ja, nee, passte null zu ihm. Er war in so einer Orientierungsphase. Ja.
Aber da, also das ist wirklich, das ist etwas, was ich, lustigerweise hatte ich das dann, als ich dann studiert habe, ich habe dann in München an der HFF studiert, szenische Regie, und da war ich quasi
das wusste ich gar nicht.
Naja, habe ich dann nach Viva gemacht, also nach Viva im Fernsehen fertig war sozusagen, und da war
wie
ich
da. Wie hast du dann das Abi nachgemacht?
Nee, ich hatte über 3 Jahre Berufserfahrung in den Medien, deswegen musste ich kein Abitur haben sozusagen.
Ah, okay, weil meine Frau hat das alles nachgemacht, die ist mit 17 von zu Hause abgehauen und hat dann Abi nachgemacht auf dem Abendgymnasium.
Naja. Naja, das hätte ich wahrscheinlich sonst auch gemacht, aber da durfte ich dann so studieren sozusagen.
Ja, toll.
Und da war ich aber der Älteste bei uns im Kurs. Und ich hatte ja quasi schon ein Leben hinter mir mit dieser ganzen Viva-Star-Geschichte und so. Und dann sind alle anderen, also meine ganzen Kommilitonen waren alles junge Leute, die es jetzt wissen wollten vom Leben. Und entsprechend ambitioniert waren auch. Und da musste dann auch der erste Kurzfilm schon direkt festivaltauglich sein und so. Und ich hatte so eine Ruhe weg, dass ich mir das so gönnen konnte, alles falsch zu machen, weil ich gesagt habe, da lerne ich am meisten draus.
Ja,
und ich habe ja gar keinen Stress und keinen Druck und so und mach einfach irgendwie. Und dann so habe ich dann so die meiste Zeit des Studiums irgendwie so genossen, indem ich einfach ausprobiert habe. Naja, das war super.
Ja, so sollte ja das Studium eigentlich sein.
Total, finde ich auch.
Der Ursprung des Studiums ist ja nicht Berufsqualifikation, sondern eigentlich, dass man was wissen will.
Na.
Und eigentlich ja ganz, es hieß ja damals die Trias, also diese drei großen Gebiete, die dann die Wahrheit bilden. So.
Mhm.
Und in der Renaissance war es ja auch das Ideal, ich merke da Wein, weil ich trinke eigentlich immer wenig, also 2 Wein reichen, dann bin ich schon eigentlich bedient, aber da war es ja das Ideal, dass man nicht nur irgendwie ein, also arbeiten war ja in gewissen Schichten natürlich, war ja erstens nicht notwendig und es war auch verpönt, es war irgendwie, arbeiten, das war was für andere, ne? Aber da war man halt, dann man hat Sport gemacht, dann hat man, also eigentlich Tolstoi hatte ja ein großes Landgut, also Riesen, er hatte ja auch viele Bauern, die für ihn gearbeitet haben, die er anscheinend aber anständig behandelt hat.
Ja.
Also, und der hat mal, wenn du mal nachliest, hat so seinen Tagesablauf, er meinte, das sei eben auch allgemein subjektiv, sein Tagesablauf aufstehen, wie war das, aufstehen, also frühstücken und dann, wie war denn das noch, schreiben, genau, aufstehen und schreiben, erstmal so wie Peter Handke dann in so einer Stube, schreiben, dann Mittagsruhe oder so. Ich glaube, beten, ich weiß nicht, ob er jetzt christlich war, vielleicht auch noch irgendwie.
Ja.
Dann harte Feldarbeit und abends Gesellschaft.
Ja. Guter Ablauf.
Ja, genau. Ja. So hatte er sich den Tag vorgestellt. Feldarbeit hat er, das fanden seine Arbeiter so toll, hat er einfach mitgemacht, um die Erde zu fühlen und so. Ne? Er hat als Chef also immer mitgemacht.
Aber der war doch bestimmt so super nervig, und wenn der so kam, wussten alle immer so, jetzt müssen wir wieder so, jetzt müssen wir so tun. So, der hat dann so eine Traube gepflückt, alle so, boah, super, super, Leo, ey, wie du das machst. Und so, ja, guck mal hier, ich pack richtig mit an und so.
Ja, aber auf jeden Fall wollte.
Er wollte so eine Verbindung.
Also sozusagen, und ich habe Jura nicht fertig studiert, dann habe ich auch Politik nicht fertig studiert. Da habe ich schon Schauspiel. Dann Politik habe ich angefangen, einfach so, weil ich wollte auch mal aufhören mit der Schauspielerei.
Ja.
Und da war ich auch schon viel älter. Es lief also gut, ich hatte gar nicht, aber irgendwie, es kam mir alles, irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann war ich in der Uni und die waren auch viel jünger. Und ich habe ja viel Geld verdient, ne? Und ich hatte eine super Wohnung. Und ich weiß noch, wir mussten ein Referat vorbereiten. Und die kannten mich aber nicht aus dem Fernsehen oder so.
Ja.
Und dann kamen die in meine Wohnung. Ich war schon viel älter und ich hatte ja einen richtigen Beruf. Und das war halt eine Dachgeschosswohnung in Kreuzberg, eine richtig tolle Wohnung und so. Ich sah damals echt milchgesichtig aus. Ich sah auch noch nicht viel älter aus.
Ja.
Ich war älter, aber ich glaube wirklich, dass ich nicht so viel älter aussah.
Ja.
Und das war für die so ganz merkwürdig. Also, dass ich überhaupt so eine alleine wohne, weil die wohnen. Und dann war das so eine Wohnung. Und die dachten, ich müsste irgendwie reich sein oder industriellen so. Sohn. Oder die wussten ja nicht. Ich habe auch nie verraten, was ich mache. Also ich habe nie gesagt, wir haben dann irgendwie über Machiavelli ein Referat vorbereitet. Und da war das auch so. Wir waren alle viel jünger. es ging mir aber auch wie in meinem Jurastudium. Ich fand viele, und das meine ich aber nicht so als Distinktions, also als Abgrenzung, dass ich, jetzt habe ich schon drei Wein getrunken, jetzt kann ich mal so sagen, nicht der Geile bin sozusagen, also ja. Dass ich so der Tolle bin und die waren so blöd. Das meine ich überhaupt nicht, ja. Sondern ja, ich hatte das Gefühl schon in meinem Jurastudium, dass ich hatte das Gefühl, vielleicht ist auch nur Projektion, mhm. aber dass sie so erloschen waren, ganz mhm. viele. Also ich habe mich immer, das habe ich eigentlich gesucht. Ich habe immer irgendwie so eine Lebendigkeit gesucht und irgendwie habe ich das oftmals im Leben nicht gefunden.
Das ist ja auch, du hast es ja mal erzählt über deine Zeit, als du in Hamburg Jura studiert hast, dass du wirklich das Gefühl hattest, dass da unter den Türen so der Leichengeruch wabert so. Und über die Gänge zieht und so. Also echt? Richtig so dieses ja, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, wie es bei den 68ern so schön hieß.
Irgendwie. Na, erstmal habe ich Jura studiert, weil ich nicht genau wusste. Ich dachte, vielleicht werde ich Journalist und ich wusste einfach nicht. Ja. Es ist ja auch eine gigantische Überforderung mit 19 oder zwei, ja. Ich finde, nach dem Zivi, ich muss ja noch Zivi machen, also mit 20, 21. Das prägt, hat mich auch sehr geprägt, meine Zivildienstzeit. Ich habe es im Altenheim gemacht, das war ein Altenheim, das hatte noch 4 bis 6 Bettzimmer teilweise.
Oh, krass.
Das war, und ich habe Windeln gewechselt, Katheter gelegt, ich durfte das gar nicht. Ich habe Leichen gewaschen, ich war Leiter der gerontopsychiatrischen Gruppe und ich hatte überhaupt keine Ausbildung. Das waren Alzheimer-Patienten und ich kann ein bisschen Gitarre spielen oder so. Und dann habe ich denen mal Lieder vorgespielt und ich musste mich fast jeden Morgen neu vorstellen. Das war, das ist natürlich auch lustig, aber es war furchtbar, weil natürlich richtig furchtbar auch für mich, weil viele wollten nach Hause, ne? Oder sind ja, im Alzheimer ist ja, dass du dann jünger wirst. Die sind dann zum Beispiel 8 und denken, sie müssen zur Schule und wissen nicht, wo sie sind. Ja. Und wenn du das mehrmals machen, also das nimmt einen wahnsinnig mit, wenn du, und ich hatte keine Ausbildung. Ich wusste gar nicht, wie man damit umgeht. Ja. Ich habe das dann gemacht oder so. Ja. Ich wurde auch von 90-jährigen Frauen begrapscht. Die dachten halt, sie sind 20 und haben mir an Penis fassen wollen und so. Das ist wirklich, das ist völlig verrückt. Also das war Wahnsinn. Oder alten Körpern auch die Windeln zu wechseln und so. Das ja, war, also es, und danach kam ich an die Uni und ich wollte einfach Leben haben. Ja. Also Leben. Und da war gar kein Leben. Also ich hatte mir das vorgestellt, wahrscheinlich wie in so einer amerikanischen Serie oder so. Ein grüne Wiese, tolle Frauen. Ja, also jetzt meine ich nicht so sexistisch. So. Ja, genau. Ja. Man liest ein Buch, dann knutscht man und abends schmeißt man sich, probiert man eine Tablette oder so. Ja. Nee, aber es war überhaupt nicht so. Und ich war schockiert und ich war wirklich schockiert. Es war natürlich auch diese Grunge-Zeit, ich hatte auch lange Haare. Ja. Und ich war, glaube ich, in meinem fast der einzige Jurastudent mit längeren Haaren und da und je länger ich studiert habe, desto länger wurden sie.
Ja, die Jurastudenten in Hamburg, das kann man sich auch schon gut vorstellen, was das für eine Klientel da war.
Ja, ich habe wirklich einen Schock bekommen und ich muss sagen, ich war ein sehr guter Jurastudent. Ich habe wirklich tatsächlich fast immer eine 1 gehabt und ich war fast nie in der Uni danach. Ich habe mir dann die Standardwerke gekauft, ich habe gejobbt und habe mir die gekauft und habe die zu Hause dann durchgeackert in 2 Stunden am Tag. Ja. Und das war viel effektiver, als in diesen Seminaren rumzusitzen und mir das Zeug anzuhören mit so Leuten, die ich nicht mochte. Ich mochte die einfach nicht. Ja. Und ich bin dann in andere Seminare reingegangen, Germanistik, Philosophie, sogar Chemie, weil ich ganz gut in Chemie war. Und es war überall dasselbe. Das war aber auch nur immer so ein Eindruck. Was ich da gesucht habe, konnte ich da nicht finden. Also hätte ich damals schon, wäre ich so ruhig wie heute. Also ich wirke vielleicht jetzt nicht so, aber ich bin eigentlich viel ruhiger. Ja. Ich habe es damals einfach nicht ausgehalten. Es gibt auch von Alfred Adler so ein Buch über Forscher, den Psychologen, die träumen eigentlich nicht so viel und die sind eigentlich ruhig. Ja. Also richtig gut, also so, die sind dann an der Sache dran, aber die, und ich musste irgendwas loswerden oder so, ich konnte nicht in Ruhe studieren, schon gar nicht Jura und habe das dann abgebrochen, aber ich habe damals schon dieses merkwürdige Gefühl gehabt, dass so viel Unlebendigkeit da ist und das habe ich immer noch oft. Also nicht so viele Menschen sind, nicht, dass ich jetzt so lebe, aber man muss ja immer aufpassen. Ich meine das aber, sondern das…
Man muss doch nicht immer aufpassen.
Ja, ja, dann denkt man, was für ein Arsch, der hält sich für so toll und lebendig, sondern das meine ich nicht. Es ist ja nur diese, wir haben das manchmal bei Treffen, man trifft sich und wenn man selber nicht redet, passiert einfach gar nichts. Also das macht mich so, ich sag mir manchmal, meine Frau und ich sagen mal, wir nehmen uns jetzt einfach wirklich mal zurück. Ja. So, gar nicht, wir labern gar nicht so viel. Ja, ja. Ich rede jetzt viel, weil wir im Gespräch sind und es eine Gesprächssendung ist. Wäre ja ein bisschen komisch, wenn ich wie Blixer Bargeld jetzt so beleidigt, eingebildet, so, was ist denn eine Frage, kennst du mein Werk nicht? Ja. Also, so.
Oder so wie der Prinz von Homburg damals, als er da in der Sportschau saß.
Ja, ist ja okay, aber so, es ist ja auch ein interessanter Künstler und so. Aber, aber irgendwie dachte ich manchmal, okay, dann geh doch nicht in so Sendung rein, wenn du nichts sagen willst. Ne? Ja. So, also ich rede jetzt ja viel und wenn ich in guter Laune bin, rede ich auch gern mal oder so. Und ich mag das aber auch, wenn andere reden. Ich kann auch gut zuhören, glaube ich. Ja. Und wenn dann aber gar nichts kommt, man sitzt so da, dann gibt es irgendwie ein Essen. Ich finde auch manchmal die Essen so viel zu aufwendig. Hm. Also da denkt man ja, okay, Dorade mit Salzkruste und denkst so, ich bin doch jetzt einfach, was soll das jetzt? Also was soll das für ein Abend werden? Aber also ein gigantisches Essen mit 4 Gängen, selbst gekocht. Und ist aber im Gespräch passiert überhaupt nichts. Ja. Also so, wo du denkst, dieser sofortige Spannungsabfall im Gespräch, der macht mich immer noch total fertig. Also da werde ich ganz traurig und es nimmt mich richtig mit, körperlich, über Tage danach. Nach so einem Abend bin ich völlig fertig und denke, man will ja immer Menschen begegnen. Und man begegnet gar nicht so vielen Menschen, wo einfach was glüht. Mhm. Es muss ja auch nicht immer wie auf Naturkokain sein, sondern so, wo eine wirkliche Begegnung stattfindet. Das meine ich vielleicht eher.
Ja.
Also, ja.
Ja, so eine Lust, ich glaube, so eine Lust reicht ja schon. Ist ja egal, wie die aussieht, ob man die Person jetzt aufregend findet oder ob man das Gespräch aufregend findet oder ob man merkt, dass da ein Austausch stattfindet, dass man sich irgendwie Bälle zuwirft oder dass einen auch einfach interessiert, was das Gegenüber erzählt, das ist ja schon Gold wert.
Ja, ist merkwürdig. Also ich hatte mal eine Freundin in Frankreich, in Paris, eine gewisse Zeit und ich meine, das ist, also ich will die, man wird ja, ist, die Franzosen wurden ja, ich glaube, von Heinrich Heine mal bestimmt als Deutsche ohne Angst. Also auch so bürokratisch aber irgendwie. Aber was noch dazu kommt, finde ich, also meine Erfahrung war damals so, ich müsste das überprüfen, es gibt auch viele Seiten an den Franzosen, das ist ja nun auch wirklich sehr, die ich schwierig finde, manchmal auch so ein bisschen prätentiös und äußerlich und sich super geil findend und immer ist ein Flirt in der Luft, das nervt irgendwie auch, weißt du, also irgendwie nervt es irgendwie auch, aber sie gehen doch spielerischer mit Abenden. Es wird ein bisschen was getrunken, man redet, man isst. Und das war schon so. Also das war, ich habe Fußballaustausch gehabt mit Frankreich. Wir waren, hat auch eine Partnerschule in Frankreich. Ich war oft in Frankreich und dann hatte ich auch eine französische Freundin. Ich kannte gar keinen. Ich war sozusagen der deutsche Barbar. Und ich war dann immer an so Tischen und dann, wir haben sich auch immer getroffen. Und interessante Erfahrung war übrigens, dass immer ein Taschenrechner rausgeholt wurde am Schluss. Wer was bezahlt. Wirklich? Das waren jetzt auch Studenten, aber es ist überhaupt nicht so laissez-faire und so. Es war super genau. Super genau.
Das ist ja wiederum etwas unangenehm, finde ich.
Ja, aber das passt überhaupt nicht zum Bild der Franzosen. Stimmt, ja, und das waren das jetzt wirklich, mehrfach habe ich das überprüft. Es wurde oft, also jetzt wahrscheinlich kein Taschenrechner mehr, jetzt wahrscheinlich Handy, irgendwie so ein Handy oder so, aber es wurde genau geguckt.
Ist ja crazy.
Ja, also das so. Aber grundsätzlich war der Abend halt gesprächiger. Einfach. Und hier hat der Rhetorik auch keinen guten Ruf. Es gibt keinen einzigen Rhetoriklehrstuhl in Deutschland. Und Rhetorik ist irgendwie sowas, ich habe mich immer gefragt, warum die Deutschen Angela Merkel so geil finden. Ja. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Lassen wir mal das Politische weg. Ja. Na gut, sie ist Politikerin, lassen wir mal das Politische. Ja. Sondern den Stil. Den Stil, dieses karge, spröde. Obama hat auch seinen Memoiren geschrieben, sie habe ihm misstraut, weil er so gut reden könnte. Und das sagt für mich alles. Ja. Warum, als sei, das ist wirklich die Naturwissenschaftlerin, wie ich es überhaupt,
leibt und lebt.
Wie ich es überhaupt nicht mag. Ich kenne auch einige Naturwissenschaftler, die so gar nicht so sind. Ja. Dass alles mit Ornament und Spielerische, alles Burleske im Leben, alles, auch das, was das Leben auch ausmacht, all das Unnennbare, das Ringen um Ausdruck, das kommt in dieser Welt anscheinend überhaupt nicht vor. Es ist wirklich ja, nein, weiß nicht, sie soll ja lustig sein oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das nie verstanden. Für mich war das war die Frau eine trübe Tasse, die all das, was ich in Deutschland so schwierig finde, dieses Matte und Muffige und alles Zurückhaltende. Das finde ich so furchtbar.
Aber dann bist du ja jetzt wahrscheinlich massiver Olaf Scholz-Fan.
Komischerweise, ja, Olaf Scholz, Scholz-O-Mat oder wie heißt es? Olaf Scholz, keine Ahnung, Schweinchen Schlau wird er ja genannt, unter alten Schulfreunden oder so. Schweinchen Schlau, ich finde, es passt irgendwie, keine Ahnung.
Ja, der ist ja auch so dröge.
Ja, total, so, total.
Drüsche also, Pitter, wie man
total, kann. Ich, aber nehmen wir an, ein Schauspieler, keine Sorge, ich würde Bundeskanzler werden wollen.
Ja.
Oder auch nur Minister.
Ja.
Das wäre in Deutschland unmöglich.
Das stimmt.
Denn es ist so, es herrscht eine merkwürdige Vorstellung von Authentizität. Mhm. Das ist doch auch nur gespielt.
Und dann wird aber Politikern auch vorgeworfen, wenn sie ihr Leben lang Politiker waren, dann heißt es immer so, er hat keinen Tag in seinem Leben wirklich gearbeitet.
Ja, auch verrückt.
Das ist schizophren im Grunde.
Auch verrückt.
Naja.
Aber dass man wirklich so denkt, dass man dass Olaf Scholz und Angela Merkel haben irgendwie verstanden. Es gibt ein ganz interessantes YouTube-Video mit Angela Merkel, mit Harpe Kerkeling. Den ich habe ihn jetzt nicht mehr verfolgt, früher super fand.
Ja.
Also immer noch super finde. Total. Ich meine es gar nicht, sondern weil wer sowas gemacht hat, den finde ich einfach toll. So, also ich habe den irgendwie in mein Herz geschlossen, ohne ihn zu kennen.
Ja.
Da ist er irgendwie Kellner beim CDU-Parteitag, italienischer Kellner oder so. Und sie hält irgendeine Rede. Klar, es ist ja auch, sie hält eine Rede vor Leuten, das kann man auch verstehen. Und er will ihr irgendwie immer ein Spaghetti-Eis bringen oder ein Espresso oder ich weiß nicht mehr so.
Ja.
Und wie sie auf ihn reagiert, ist nicht schlecht gelaunt oder genervt oder unbeholfen. Das wäre ja alles, was weiß ich, in Ordnung. Es ist nun mal ein Parteitag oder so. Und sie war noch jung, Sondern sie ist herablassend und einfach in ihrem Humor abwertend.
Mhm.
Besserwisserisch.
Mhm.
Und für mich hat sie sich in diesem kurzen Ausschnitt gezeigt.
Ja,
und ich habe das Gefühl, dass sie, vielleicht tue ich ja Unrecht, aber dass sie sich so diese Maske, die sich vielleicht auch Olaf Scholz, das weiß ich nicht, diese Maske der Zurückhaltung, des No-Bullshit-Talking, des reellen, bescheidenen, das war ganz unbescheiden, wie sie mit dem Harpe Kerkeling war, das ist, denke ich, einfach auch nur eine öffentliche Rolle. Man würde aber nie auf die Idee kommen, sie sei eine Schauspielerin.
Naja.
Und das finde ich, diese Schrumpfdefinition von Schauspiel, dass die Leute nicht merken, dass alles eine komische Theatervorstellung da draußen ist. Ein Architekt mit so einer komischen Brille, der irgendwas erzählt, eine Bundeskanzlerin, die so eine Raute macht. Ich meine, das ist doch alles Scheiße, es ist doch alles Show. Aber einem Schauspieler würde man unterstellen, ja, der sagt nicht die Wahrheit, der meint das nicht, der spielt das nur. Das ist diese völlig unterbestimmte Authentizitätsvorstellung, die viele Leute haben. Also sie sollten ihr Leben auch mal als Performance sehen, wo man so denkt, ja, was performe ich hier eigentlich? Ne? Ja. Also was ist denn das hier mit meinem Job und meinem komischen Auto und so?
Ja. Das ist auch so ein komisches Verlangen nach Authentizität, ne? so eine Anspruchshaltung. Du musst jetzt meinem Bild von Authentizität entsprechen, sonst spreche ich dir die einfach ab.
Ja, merkwürdig. Also wenn merkwürdig. Also, ja.
Ich finde das immer interessant, weil du auch Obama zitiert hast. Ich finde das interessant in der Beobachtung, dass ich bei Amerikanern sehr grundsätzlich das Gefühl habe, dass sie besser reden, besser sprechen können, besser, auch wenn man sich so Straßenumfragen, also ganz simple Straßenumfragen anguckt, dann sind die auch immer viel telegener und viel mehr auf den Punkt und können in so Interviews, wenn sie so im Vorbeigehen befragt werden, viel genauer und präziser formulieren, so eine Meinung originell formulieren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es in amerikanischen Schulen viel selbstverständlicher ist, dass es Debating als Unterricht gibt. Ich glaube, dass das oft sogar auf dem normalen Lehrplan steht, dass sie so Meinung und Standpunkte austauschen müssen und lernen müssen, wie man argumentiert und so. Und dass da sehr gängig an den Schulen gelehrt wird, wohingegen das hier halt natürlich gar nicht stattfindet. Also ich kann mich erinnern, wir hatten im Politikunterricht, haben wir mal diskutiert, aber es ist wirklich nicht zu vergleichen.
Irgendwie. Ja, und das ist, gerade wenn wir zurückkommen auf diesen Kleist-Essay eigentlich, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, ist es doch, wenn man das Reden gar nicht ausübt, das Reden ausprobiert, anders erfährt durch Unterricht vielleicht, was es für Möglichkeiten gibt, kein Selbstbewusstsein, sind ja nicht alle bei Viva oder Schauspieler, also kein Gefühl dafür bekommen, was beim Reden entstehen kann im eigenen Gehirn. Mhm. Und auch mit dem anderen, was es für Kontaktmöglichkeiten durch Reden gibt, durch Sprechen. Mhm. Das ist schon schade. Also das würde ich mir einfach mehr wünschen. Ein bisschen mehr mediterranes Feeling. Also so, dass man einfach mehr miteinander redet und dass das eben nicht gar nicht mehr quasselt im Fernsehen. In dem Sinne dieses ich hatte ja auch so ein Vorgespräch jetzt noch ein anderes zu so einer Sendung und da habe ich nur mal gefragt, warum gibt es eigentlich diese Vorgespräche? Und sie meinte ja, die Moderatoren, ja, die haben ja so viele Gäste und die haben einfach keine Zeit. Also die werden ihnen einfach genau die Fragen stellen, die ich ihnen jetzt stelle. Weil die, und das hat sie mir so gesagt, das ist ja auch okay, ich musste total lachen. Ja. Weil das ja einfach, weil sie das so entblößt hat, wie das ist. Absolut. Ne? Also das ist. Absolut. Ja, aber, ja, ach, naja.
Das ist auch etwas, was ich faszinierend finde, die Form von Kommunikation. Ich habe auch immer viel Zeit in Italien verbracht. Mein Vater spricht fließend Italienisch, die Mutter meiner Tochter ist halb Italienerin.
Da würde ich gerne mehr darüber erfahren, wie das da ist.
Und da finde ich es ganz interessant, was sagt, wie wichtig da auch Kommunikation ist und auch dieser ständige Austausch. Italien war auch eines der Länder, wo es super früh zum Beispiel Handy-Flatrates gab, lange bevor es die hier gab, gab es die in Italien schon, weil die einfach alle den ganzen Tag am Handy gehangen haben und jeden Scheiß gesprochen haben. Und auch so abends geht man ja dann so in jedem Dorf, trifft sich einfach immer alles auf der Piazza, wenn es warm ist. Also deswegen, ich habe ja auch die Theorie, dass italienische Inneneinrichtungen nicht so schön sind, wie zum Beispiel skandinavische Inneneinrichtungen, nicht so ästhetisch, weil die halt viel mehr Zeit draußen verbringen, während man nördlicher viel mehr Zeit drinnen verbringt.
Du hast viel weniger Plätze. Genau. Darunter leidet man in Berlin ja auch.
Genau.
Dass alle Plätze, dass es so wenig Plätze gibt in Berlin. Ja. Man sagt ja immer über München die Piazza-Kultur. Ja. Und es stimmt. Also es ist natürlich, aber das ist ein bisschen zynisch, mal sehen, was der Klimawandel hier begeht, dass man mehr draußen ist. Aber das vermisse ich auch. Und ich habe immer gedacht, ich wandere aus. Ne? Ich dachte immer.
Ich denke das immer noch. Ich will auf jeden Fall auswandern.
Und dann, ich bin doch irgendwie jetzt auch so sprachgebunden. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, das ist ja auch älter werden. Also es kommen immer mehr Begrenzungen hinzu. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach. Komm, wir fahren nach Mexiko und fangen ganz von vorne an. Ne? Ja. Also so, ne, das sage ich manchmal Taxifahrern so, als wird's ab nach Mexiko. Ich fange nochmal ganz nach vorne an. Gucken so, also so. Ich verstehe aber dieses Denken, dass man denkt, man fängt nochmal ganz, ganz von vorne an. Aber die Sprache, ich bin in meinem Beruf. Es wird dann manchmal so gesagt, wollen Sie nicht, also das ist ja der Zug ist abgefahren, aber mein erster Film, den ich gemacht habe, war mit Christoph Waltz. Ja. Und wir haben es auch sehr gut verstanden, obwohl er echt ein Muffelheini ist. Ja. Also der war wahnsinnig schlecht gelaunt, aber wir haben es super verstanden. Der hat nur abgemotzt und so. Und aber über Deutschland, über Film und es lief auch scheiße bei ihm. Ne? So. Ja. Und wir haben in Halle in der Saale in irgendeinem Wohnwagengehaus und haben einen Independent-Film gedreht. Ja. So, das war irgendwie 4 Jahre vor seinem ersten Oscar oder 5. Also das ist ein Wahnsinn. Ne? Aber wir haben gelacht und es war irgendwie, er ist auch ein toller Schauspieler und so weiter. Ja. So. Und Christoph Waltz hat dann ja diese große internationale Karriere gemacht. Ja. Er hat aber auch damals schon in London gelebt. Ja. Und konnte also zwar so Englisch, wie er halt spricht, aber konnte perfekt Englisch eigentlich. Damals, da gab es ja noch das deutsche Kino, in dem Sinne, das ist auch so. Und wir hatten dann auch 1-2 Preise gewonnen. Dann kam auch so ein Kinofilm raus, Sophie Scholl oder so. Und das meine ich jetzt gar nicht rückwärts gewandt. Ne? Okay. Das ist alles in Ordnung und mir geht's gut und so. Sondern es gab eben so das Kino noch mit so Kinofestivals. Mhm. Und das hat sich ja alles sehr verändert. So, und damals wurde dann gefragt, wie ist denn das mit internationalen Sachen? Also August Diehl und so, da macht er interessante internationale Sachen, aber sonst, vielleicht noch 1-2 andere. Aber grundsätzlich hätte ich überhaupt gar kein Interesse, also nicht europäisch, okay, ne? Ja. Aber Til Schweiger und so, ich will jetzt nicht lachen, der hat das ja dann in Hollywood probiert. Entschuldigung, ich musste lachen, weil ich habe gerade an was anderes gedacht. Ja, und und das ist dann so eine Sache, weil Hannah Arendt hat das auch mal, die hat ja dann Vorlesungen immer auf Englisch gehalten, aus bestimmten Gründen nach den Nazis. Und hat aber immer in Deutsch noch geträumt und eigentlich auch geschrieben auf Deutsch. Ne? Und hat mir gesagt, dass sich ja das eigentlich sehr schwer fällt, auf Englisch da und dann auch schauspielen, müsste man dann Armin Müller-Stahl, der hat dann ja auch immer den Deutschen oder den Russen oder sowas gespielt. Ja. Das könnte ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich könnte meinen Beruf überhaupt nicht ausüben. Das ist leider so. Also ich könnte jetzt nicht einfach, nehmen wir an, ich sehe super gut aus und wäre der schönste Mann der Welt und jeder Mensch würde mich auf dem Bildschirm sehen wollen, egal ob ich, am besten ich mache den Mund gar nicht auf, so, ne, also so, damit ich immer an Versprechen bleibe, so, also, so, und ich würde irgendwie eine Modelkarriere machen und wäre 25 und wäre dann in die Filmindustrie gerutscht und so weiter. Selbst das würde dann einfach nicht funktionieren für mich selber, weil man doch irgendwie auch selber was will von dem Beruf. Ja. Also man will doch auch was spüren beim Sprechen und ich bin eben sprachgebunden, deswegen kann ich nicht einfach irgendwo anders arbeiten. Ich könnte Filme drehen natürlich und immer hin und her fliegen, das geht schon. Mhm. Mit kleinen Kindern geht das auch wiederum nicht, weil du willst sie ja dann, wenn ich jetzt hier einen Film drehe, sehe ich sie zumindest am Wochenende. Ja. Ne? Und dann habe ich auch immer mir viel Zeit im Jahr genommen, ne? Also ich habe ganz viele Sachen immer abgesagt, weil wir uns das immer aufteilen. Aber wenn du dann tatsächlich en bloc drehen würdest, im Ausland würdest du sagen, mit Familie, würde alles nicht mehr funktionieren. Und das ist leider ein bisschen ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann. Sonst würde ich gerne, ich hätte gern mal 5 Jahre in Italien gelebt oder 8 Jahre oder was weiß ich oder 5 Jahre. Und irgendwie denke ich oft, das denken wahrscheinlich viele Menschen, ich bräuchte 4 Leben, 3, 5 Leben. Ja.
Aber hast du nicht auch so den Gedanken, so, auch wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann bin ich ja wieder frei sozusagen.
Ja,
dann
klar, kann man meine Frau auch.
Den Ort mal wechseln.
Meine Frau auch. Wir haben tatsächlich mal gedacht, also das ist jetzt nicht intim, das kann ich erzählen. Mallorca, wir haben während der Pandemie waren wir auf Mallorca, weil das ging irgendwie. Und ich war total überrascht, das sagen ja auch viele. Wir waren im Westen, wo wirklich sehr, sehr also wirklich schöne Natur ist und so. Ja. Und da sind ja viele Deutsche, da kann man also auch als Psychoanalytikerin arbeiten. Ja. Ne?
Also, gibt es, glaube ich, auch eine Menge zu tun.
Genau, gibt es bestimmt eine Menge zu tun. Und wir haben kurz mit dem Gedanken gespielt, gibt es ja auch dann deutsche Schulen, internationale Schulen und so. Ja. Wir haben kurz mit dem Gedanken gespielt, das hört sich wirklich trashig an, jetzt zu sagen, wir ziehen bei Claudia Schiffer, Boris Becker, der Hamburger Hügel. So, ich meine, es ist echt. So, aber wir haben kurz überlegt, weil das, was alle Nordlichter so im Süden haben, es war so leicht und es ist Sonne und dann war es auch so heiß, man hat endlich mal nicht mehr gegrübelt, weil es war einfach zu heiß. Ja. Und dann kurz mal reinspringen und dann abends irgendwie so ein Hugo oder so. Ja. Und das war schon toll und man, das, was diese Sehnsucht, und die hab ich immer noch. Und wir haben tatsächlich, würden dann vielleicht irgendwann das verkaufen, was wir haben, und dann auswandern wir in die Kinder, dann sind wir natürlich schrumpelig.
Na.
Oder, das klingt jetzt so dekadent, ein Teil verkaufen sozusagen. Und so, Gott, in Deutschland muss man ja auch, bei den Amerikanern wäre es kein Problem. In Deutschland ist so, Alter, mit unseren Steuergeldern, ach was und so. Ne? So, also okay, ein Teil untervermieten, sage ich erstmal. und dann halbe-halbe so.
Ja.
Also halbe-halbe, dann überwintern oder so. Das machen ja auch so deutsche Rentner und so. Man selber ist dann ja auch Rentner. Also ich meine, ich bin 47, wenn die sind echt noch nicht wie bei dir dann älter, sondern wenn die älter sind, bin ich leider auch älter. Ja. Das macht mich auch wirklich fertig. Wie geht es dir denn dann mit dem Älterwerden?
Ach, das geht. Ich finde es okay. Also ich merke, dass ich glaube ich, so auf eine gewisse Art sentimentaler werde. Das habe ich an mir festgestellt. Also ich war schon immer so ein bisschen, so nah am Wasser gebaut oder wie man so schön sagt, aber ich halte mittlerweile zum Teil Songs nicht mehr aus, ohne irgendwie, irgendwie Tränen in den Augen zu haben.
Das kenne ich auch.
Das ist ganz komisch. Das kommt einfach so. Und das ist natürlich auch, weil ein sozusagen auch, je älter man wird, desto mehr, es ist ja fast eine Binse, aber desto mehr wird man ja konfrontiert mit Endlichkeit und mit Abschied und
der Raum für Zukunft wird immer kleiner.
Genau. Und das ist so lustig. Ich habe mich mal mit meiner Mutter drüber unterhalten, vor gar nicht allzu langer Zeit, und dann saßen wir so zusammen, haben irgendwie so gequatscht, und dann hat sie irgendwann gesagt, weil sie ist jetzt so Anfang, Mitte 70 und dann hat sie irgendwann gesagt, von dir selber glaubst du ja nie, dass du alt bist. So, und das ist halt so, weil man denkt ja immer so, naja, gut, du bist jetzt 70, ne, du greifst jetzt nicht mehr nach den Sternen oder so. Aber die hat dann zu mir gesagt, sie versteht das schon, aber von sich selber denkt man das niemals. Zu keinem Alter
ja, das stimmt.
Nimmt man sich als alt wahr, sozusagen.
Das ist sozusagen so eine Dissoziationserfahrung, die ja. jeder hat. Und es gibt eine ganz tolle Stelle bei Einar Schläft. Das war so ein im Osten sehr bekannter Theaterregisseur und auch Autor, der hat wirklich faszinierende Bücher geschrieben, teilweise schwer erträglich, ja. Über seine Mutter, das heißt Gertrud, ich glaube es ist 2-3-bändig, Gertrud. Und also man sollte sich schon mit Einar Schläft mal wieder beschäftigen, also ich kann das nur jedem ans Herz legen, der es völlig vergessen.
Ja.
Und ein toller Maler, ein ganz toller Autor, also ja. Es ist eine Flut von Worten teilweise. Nicht alles ist aber grundsätzlich ein Wühler in der deutschen Identität und wirklich. Und der hat zum Beispiel auch Tagebuch geführt.
Ja.
Und es gibt wirklich, glaube ich, im Aufbauverlag, glaube ich, 4-5 Bände Tagebuch.
Mhm.
Und dann, ich habe das mal mit Sophie Reuss zusammen gelesen. Und dann gab es eine Notiz, wo er aufsteht. Er hat gern Weizenbier getrunken, ne? Also ja. er war am Schluss auch ein bisschen. So, und das sah man halt auch, ne? Er war eigentlich Aha-Fan übrigens, ganz interessant.
Ja.
Und geht zum Spiegel so morgens oder vormittags oder so. Er geht also zum Spiegel und denkt so, er ist er hieß Einar Schläft, ne? Ja. Er ist so der Einar. Und geht zum Spiegel und sieht sich im Spiegel an. Und da war er, so, ich schätze mal, 60. Und denkt, das hat kriegt einen Schock. Und das schreibt er so auf, dass er denkt, er ist doch der Einer. Und er sieht ganz anders aus. Er fühlt sich halt einfach, das kennt ja jeder, diese befremdliche Erfahrung, dass man fühlt sich irgendwie so. Einige glauben ja auch an das Lebensalter. Auf jeden Fall fühlt man sich irgendwie so. Ah, man ist irgendwie, und dann sieht man sich, und das gibt halt so einen Spalt in einem.
Ah, ja.
Also das, und ich glaube, das ist älter werden, das ist so unbegreiflich. Es gibt ja diesen Satz, dass die Falten sind Gott, sind der Tod als Künstler, der sein Werk skizziert. Also so, das sind so die Falten. Es gibt noch, jetzt fände ich immer so Bonmots gerade, es gibt so ein Woody Allen hin oder her, ein tolles Bonmot, das liebe ich einfach zum Tod. Die Leute sagen immer, sagt er, sie werden in den Köpfen, und damals war es vor dem Missbrauchsskandal, sie werden in den Köpfen und Herzen ihrer Mitbürger weiterleben. Ne?
Ja.
Und dann hat er gesagt, ich möchte aber in meinem Apartment weiterleben. und das alles, deswegen sagt sie auch melancholisch, sentimental, das macht einen einfach melancholisch. Und ich glaube auch, diese Pandemiezeit wird, es gibt ja diese, ich glaube, es ist auch erforscht, dass also, warum, wenn man älter wird, hat man ja das Gefühl, die Zeit vergeht schneller.
Faster.
Genau, und Jugendliche haben ja wahnsinnig viel Langeweile. Ich meine, was hat man gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Gespielt, geredet, einfach dagelegen, gesoffen, bis mittags geschlafen, nachmittags, bis abends, bis zum frühen Abend habe ich geschlafen.
Den Schlaf hätte ich gerne nochmal.
Ich habe bis zum frühen Abend mich übergeben und dann habe ich bis frühen Abend geschlafen. Also es war einfach Zeit vertan, irgendwelche Urlaube gemacht, Treffen, man hat nichts gemacht, man hing auf Sofas rum. Wusste, was machen wir denn jetzt? Und es war aber kein Problem. Man hat, und jetzt hat man das Gefühl, die Zeit rast so. Und es gibt auch diese Vorstellung, dass es so ist, weil je älter man wird, desto weniger, also das Gehirn gleicht wohl immer ab mit Erfahrungen, die man schon gemacht hat.
Mhm.
Und je weniger Neues ist es fürs Gehirn also.
Mhm.
Und wenn du aber ganz viel Neues in einem Jahr, nehmen wir eine Zeitspanne von einem Jahr, du hast ganz viel, erlebst ganz viel Neues.
Ja.
Und in dem Moment geht die Zeit, hast du das Gefühl, die Zeit geht recht schnell rum. So ein Tag, der voll ist, der ging ratzfatz rum.
Ja,
aber in der Rückschau, und das gibt von Hegel, Entschuldigung, so einen ganz tollen Satz, die Eule der Minerva, ne, beginnt ihren Flug in der Abenddämmerung. Das heißt, er meint damit, die Eule schaut zurück. Das ist ein ganz tolles Bild in der Abenddämmerung. Und Erkenntnis ist nur im Zurückschauen möglich.
Ja.
in dem Moment nicht. Man weiß nicht, was ein Anfang ist. Man weiß bei einer Beziehung nicht, wird es wirklich eine Beziehung oder war es einfach nichts? Mhm. Ne? Ja. Und also man schaut also zurück und wenn man auf dieses Jahr zurückschaut, wo ganz viel passiert ist, erscheint einem das Jahr richtig lang und prall. Ja. Und ich vermute, in der Pandemie, wo es viele gleichförmige Erlebnisse gab, hat man in dem Moment das Gefühl von einer unglaublichen Zähigkeit und Monotonie. Und in der Rückschau wird es 2 Jahre, 3 wie vorbeigeflogen sein, was natürlich furchtbar ist. Ja. Wo du das Gefühl hast, sind 3 Jahre einfach weg. Ja. Und die Indianer haben ja in Sommern gerechnet. Sie haben ja gesagt, in 3 Sommern. Und wenn du dein Leben mal nach Sommern betrachtest, wie viele Sommer du noch hast, wer weiß, wenn noch eine Erkrankung dazukommt. Ja. Das macht mich wirklich fertig. Ja, also und ich muss zum Schluss, ich weiß ja nicht, ne, noch was andeutungsweise Privates erzählen, nach 2 Weinen. ich wohne in Potsdam am See, ne? Also wirklich sehr schön. Und das merke ich schon, den Sommer erlebe ich dann doch irgendwie wieder anders als in der Stadt. Du lebst jetzt ich finde auch die Stadt toll. Ich könnte da nicht leben, wäre Berlin nicht daneben oder so. Aber da ist diese Hitze manchmal, diese Trockenheit in Brandenburg, unter der auch viele leiden natürlich, auch Landwirte und so. Aber ich sage das jetzt mal ganz ignorant und die ich dann mag, diese Trockenheit, diese Hitze, der See, dann sind da Obstbäume und ich erlebe doch den Sommer doch ganz anders als noch in der Stadt. Und wenn ich in Sommern rechne, bin ich doch ganz dankbar, dass ich da wohne, wo ich den Sommer irgendwie mehr erleben kann. In der Stadt kann man ihn natürlich auch erleben, das möchte ich nicht sagen. Ja. Wenn es ein paar mehr Plätze gäbe, sozusagen. Berliner suchen ja sich die Plätze, ne? Also hier in Prenzlberg oder in Kreuzberg, Neukölln, suchen die sich ja die Brücken und die Plätze. Das ist ja auch okay. Aber
in Neukölln gibt es ja mit dem Tempelhofer Flughafen eigentlich einen ganz geilen Platz, um den Sommer irgendwie zu zelebrieren. Hier in Pankow ist das ein bisschen schwierig. Wir haben ein ganz gutes Freibad hier, wo man irgendwie.
Das ist ja auch toll.
Wenn Sommer ist, dann gehe ich da irgendwie ganz oft morgens, wenn die aufmachen, hin um 8 oder so. Und dann nenne ich das immer meinen kleinen Urlaub. Dann springe ich da 2-mal ins Wasser, lege mich eine halbe Stunde auf die Wiese und gehe wieder nach Hause. Irgendwie so. Aber das ist dann so ein schöner Start in den Tag.
Ja, das ist schön.
Finde ich irgendwie auch ganz gut.
Ich habe gehört, Tina Turner hat ein Buch rausgegeben. Das will ich mir jetzt besorgen. ich glaube, sie ist Buddhistin. Ich will das nicht abwerten, wirklich nicht. Ich erzähle es deswegen, weil ich habe eine Rezension gelesen. Ich kann dir nicht mehr sagen, von wem, aber die war wirklich wunderbar formuliert. Das war so in einer Zeit, in der, den Satz habe ich mir wirklich gemerkt. Wir wollen den auch zitieren in unserem nächsten Stück. Ja. In einer Zeit, also man kann sich schnell lustig machen über Tina Turners spirituelle Formulierung. Ne?
Ach, ja.
Also sie sagt zum Beispiel, man soll, der Journalist sagt, in einer Zeit, in der alle super schlau sind und dauernd nur meckern und mosern.
Ja.
Spinoza hat ja mal gesagt, das sind die trübsinnigen Leidenschaften. Ne? Und das ist der Punkt. Und nichts anzubieten haben.
Ja.
Also nur super schlau sind und aber nichts anzubieten haben. Ist so ein Buch wie Tina Turner, die sagt nämlich in dem Buch, steh jeden Morgen auf, ich komme drauf wegen deiner Schwimmen-Erzählung, und sing wie die Vögelein. Und man kann sich darüber lustig machen, ne? Zumal mit ihrer Röhre oder so. Ich meine, die Frau hat nun wirklich auch viel, viel ertragen müssen.
Ja.
Krankheiten, dann die Ehe und so. Ja. Aber ich meine, ist es doch nicht schlecht, so eine Welle, so ein Tina Turner, würde ich uns allen auch wünschen. So ein bisschen weniger muffig und weniger meckern oder so, sondern mehr so rangehen, das ist schon eine gute Idee mit dem Schwimmen oder so. Ich versuche das auch in Potsdam, aufzustehen und zu schwimmen oder, ich meine, es gibt eine wunderbare Metallica-Doku, ne? Some Kind of Monster, wo wie heißt der Sänger nochmal?
Lars Ulrich.
Der Sänger.
James Hetfield.
James Hetfield sagt, das ist ja auch toll, er wird Vater und er kann nur noch in der Kita-Zeit eigentlich das Album aufnehmen.
Ja.
Und dann sagt er, ja okay, meine Kinder haben um 6.30 Uhr mehr Energie als Metallica vor 80.000 Menschen. Und meine Kinder zeigen mir auch jeden Morgen dieses nicht-misanthropische, muffige, sondern dieses, die freuen sich einfach. Ja. Also die freuen sich einfach, dass ein neuer Tag anfängt und da kann man sich echt viel abgucken als Erwachsener. Also ja. kann man sich, man muss nicht infantil werden und so tun, als sei man sechs, das ist ja, ist ja total peinlich. Das geht auch nicht. Also es geht ja. einfach nicht. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die hat gesagt, da kriselte es schon und sie meinte, ja, sie hätte so ein Paar gesehen, die hätten sich so angeschaut und die waren so miteinander und die haben sich so viel so erzählt, ne?
Ja.
Und ich habe dann gesagt, wir waren auch echt mies drauf und ich habe dann so gesagt, ja, wir kennen uns jetzt seit 6 Jahren, ne? Seit 7 Jahren, soll ich dich fragen, wo du herkommst?
Ja.
Und soll ich dich fragen, weil die kannten sich gerade, wir waren bei so ein Paar, die waren seit, genau so war es, die waren seit 2 Wochen zusammen.
Ja.
Und soll ich dich fragen, wie du heißt und ob du Geschwister hast und was, ich meine, was ist das, ne?
Ja.
So, und also wäre es komisch, jetzt immer so zu tun, als sei man 6.
Ja, ja.
Aber man kann sich doch eine Scheibe abschneiden von dieser, Nietzsche hat das die Feier des Lebens genannt.
Ja.
Also, dass man das Leben feiert. Und ich hoffe, ich glaube, wir werden sehr lange mit dieser Pandemie noch zu tun haben und zwar diese Umwege, die wir umeinander machen, die werden leider, denke ich, bleiben erstmal. Und ich hoffe, dass man sich irgendwie wieder danach ausrichtet, wie man das Leben feiern könnte, denn es geht ja wirklich sehr schnell vorbei. Und dass man wieder die Momente der Begegnung genießen kann zusammen.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Im Grunde genommen ist die Essenz mehr Tina Turner Wagen.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die wohnt auch am See in der Schweiz irgendwo.
Ne? Ja, stimmt, die wohnt in der Schweiz.
Ja.
Die ist auch irgendwie cool. Ich finde, dieses eine Freundin von mir kann perfekt diesen Starksgang von der nachmachen. Das finde ich immer sehr
ja, die ist toll. Also ich finde die beeindruckend.
Finde ich auch.
Ich finde die einfach beeindruckend.
Total.
Und damit möchte ich nicht Leute irgendwie, ich finde Leute, also sie scheint ja, sie ist mit ihrem Mann, den hat sie ja einfach so kennengelernt. Ich glaube, es ist ein Deutscher, ne?
Mhm.
Aus Köln.
Genau, von der EMI, von der Plattenfirma.
Ja, genau. Den hat sie, mit dem ist sie wie lange jetzt zusammen?
Ewig schon.
Ja, und das finde ich immer toll.
Ja.
Also, weil es stimmt auch gar nicht so. Es stimmt einerseits, was so erzählt wird, dass sich alle immer trennen und Tinder und bla bla bla, ja. Aber ich bin jetzt auch schon lange verheiratet und das ist wunderbar. Also ich weiß nicht, es sind immer so Erzählungen, es ist so eine Art von schwarzer Romantik auch, kommt mir oft vor. Es ist wohl auch so, aber das andere ist eben auch so. Es gibt Leute, die einfach für miteinander sind. Das gibt's auch. Und das gibt's auch öfter, als man denkt und immer noch. Also so, weil man denkt gerade in Berlin, ne? Mit diesem Tinder-Horror. Also ich bin nicht Teil davon. Natürlich, ich bin verheiratet und monogam. Aber dass man so denkt, okay, es gibt es gar nicht mehr. Ne? Es ist ja nur noch Supermarkt oder so.
Aber ich hab meine Frau, wir sind jetzt auch seit 2 Jahren verheiratet und ich habe die auf Tinder kennengelernt.
Seit 2 Jahren. Ja, ja,
also sehr frisch.
Ich meine nichts gegen Tinder. Ich meine Sex-Tinder. Also,
dieses...
Es gibt dieses furchtbare Wort zerfickt.
Ja.
Also es tut mir leid.
Kommt sehr aus dem Hip-Hop.
Ja, zerfickt. Also dass Leute wirklich zerfickt sind. Ich glaube tatsächlich, wenn man, Entschuldigung, ist vulgär, aber warum nicht auch mal vulgär? Ne?
Absolut.
Das Vulgäre, warum, ne? Also ich glaube, wenn Leute wirklich nur noch, ne, Punkt, 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 dann spüren die auch keine starke Leidenschaft mehr für einen Menschen, glaube ich. Also wenn man wirklich, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass du wirklich kein Gespür mehr hast, das ist es jetzt. Oder?
Ja.
Ich glaube, du bist völlig verwirrt. Du denkst nur noch in Körperteilen oder so.
Ja.
Also ich glaube,
ich halte das für ein bisschen kulturpessimistisch. Ich glaube, dass es schon Phasen im Leben gibt, wo das völlig okay ist, das so auszuleben.
Das meine ich auch.
Und ich glaube auch, dass
es... Um nicht zu viel zu verraten, auch ich habe. Nein, aber... ja,
mindestens 2 Mal, wissen wir. aber ich glaube auch, dass Sex oder
bin katholisch, nur zum Zwecke der Zeugung.
Ja, natürlich, natürlich. Ich glaube auch, dass Sexualität und Sex einen Tacken zu hoch gehangen wird in diesem Land. Es wird immer mit so einem heiligen Ernst behandelt und mit so einem heiligen Ernst betrieben und an so viele Bedingungen geknüpft und so. Und ich zum Beispiel finde Sex mega witzig. Ich finde, das ist überhaupt gar keine...
Ja, ja, es ist eine geistige Tätigkeit. Also man hat das ja herausgefunden, dass Tiere haben ja keinen Sex.
Ja.
Also Tiere zeugen, Und das war's. Die haben jetzt keinen Sex. Ja. Also, weil es wird immer gesagt, animalisch. Das hat mir René Polisch jetzt auf Proben erzählt, dass das so eine Erkenntnis von Žižek eigentlich war. Oder er hat es wahrscheinlich von Lacan, dem Analytiker. Aber ich war mal, und daraufhin habe ich ihm geantwortet, ich war mal in der Karibik. Wir wollten ja eigentlich zum Schluss kommen, Entschuldigung. Aber
alles gut.
In der Karibik, da habe ich einen Mann kennengelernt, der hieß Big Steve. Der war auf Key Corker, der war Profi-Footballspieler früher. Der hatte Arme, die waren so breit wie mein gesamter Oberkörper. Und der war so der Supertyp auf der Insel und wir haben uns komischerweise angefreundet. Ich war mit dem Rucksack unterwegs. Ich hatte damals so Theatervorstellungen auf der ganzen Welt und ich hatte nicht viel Geld, ich war jung, aber ich habe den Flug immer umsonst bekommen. Und ich bin mit dem 3 Monate vor dem Ensemble hingefahren, alleine. Und da war ich auf dieser Insel. Und irgendwie haben wir uns getroffen und fanden uns irgendwie lustig. Ist völlig verrückt.
Ja.
Also ich bin nicht schwul und ich habe viele schwule Freunde oder so, sondern es war irgendwas Erotisches, aber nichts Sexuelles auf eine Art. So. Ja. Und wir waren dann so, ich habe bei ihm gepennt in der Hängematte. Es war wirklich wie im, und er hat ganz viel, ich kiff eigentlich nicht, ne? Ja. Und ich habe dann ganz viel Gras geraucht in der Zeit. Und der hatte irgendwie gutes Gras und ich war super drauf, weil ich kriege oft so ein bisschen, nicht so gute Gefühle beim, ne? Deswegen kiffe ich eigentlich nicht. Ja. Aber das war irgendwie anders so und vielleicht war ich auch lockerer als sonst.
Ja.
So, und der hat mich dann mitgenommen in so einen Club und er war wirklich auf Key Corker, heißt die Insel, war er wirklich so der Typ und sah super gut aus, war riesig und eben Big Steve. Und er hatte mehrere Boote und was weiß ich.
Ja.
Und ich war der einzige Nicht-Schwarze.
Ja.
Und ich war so eigentlich so ein bisschen rötlich, gelb, braun und dünn. Und kein Mensch wusste, was der Steve mit mir wollte. Ich war da wirklich, glaube ich, einen Monat oder mehr und weiß auch nicht. Wir haben uns leider, ich weiß auch nicht, wir hätten den Kontakt halten sollen. Ich denke oft dran, ich muss ihn mal wieder suchen. Also es war einfach super. Wir haben uns einfach so, wir haben so viel gelacht. Ich habe so viel gelacht.
Ja.
Und wir haben uns einfach super verstanden. Und er hat mich in so einen Club mitgenommen. Das sind diese Clubs auf dieser Insel, die so auf so Holzpfählen, aber wirklich in der Luft fast sind, aber so Baracken in der Luft, weil unten sind so Krebse und so. Und ich kam in diesen Club und ich habe einen Schock bekommen, weil ich komme deswegen wegen deiner Äußerung, dass da was Spielerisches. Weil das war so viel Sex in der Luft.
Ja.
Das war wirklich wie in so einem Video, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also die Hintern rieben sich an Genitalien, Zungen gingen raus. Ich war völlig gehemmt, ich war schockiert. Ich dachte, es war für mich ein Inferno an und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und er hat sich nur totgelacht und es kamen auch so Frauen und haben mich so angetanzt und ich kam mir so wie so eine einzige Mangelerscheinung vor. Ne? Ich habe so gedacht, ja, so müsste man leben und ich kann es einfach nicht. Ne? Und es war mir so peinlich. Ich dachte, ich kann da einfach nicht mithalten. Das ist nicht meine Sexliga.
Ja.
Ne? Also es ist einfach
zu viel für den Hamburger Jungen.
Das war einfach zu viel. Und da komme ich drauf, die haben das ganz spielerisch gesehen. Es bedeutete auch nichts.
Ja.
Das war so, das ist das vielleicht, was du meintest.
Ja.
Hier bedeutet das zu viel.
Ja.
Ne, also es ist einfach was anderes. Körper begegnen sich. Das war da so. Und da war ich für einen Moment, habe ich so gedacht, ach Mensch, irgendwie, vielleicht ist das richtige Leben, ne? In der Karibik und dann Sex und dann ein Boot haben und Tauchgänge organisieren oder so. Es ist irgendwie merkwürdig, aber irgendwie, naja.
Ist ja vielleicht ist es auch noch eine Idee für den Altersruhesitz in der Karibik.
Ja, aber Sex, also schön sind nur junge Körper.
Das stimmt. Nein.
Das ist
junge Körper und unsere.
Ja, aber das ist, da kann man sich nichts vormachen. Bei uns ist noch okay. Mitte 40 ist irgendwie, vielleicht bilde ich mir es auch nur ein. Aber es ist irgendwie noch okay. Jetzt lach nicht da. Junge, aber ich glaube, es ist wirklich, es geht die Rolltreppe runter in der Hinsicht. Also irgendwie, es sind schon Haut, es ist Kollagen. Es ist einfach irgendwie so, vielleicht schreiben wir ein Buch zusammen, der Kollagenfaktor.
Ja,
also es muss ja immer so, der Kollagenfaktor. Ja, 9 Gründe, warum du, oder so, weißt du so.
9 Gründe, warum unsere Haut immer noch super ist.
Ja.
Lieber Fabian, ich danke dir.
Ein Haut-Podcast könntest du machen.
Das stimmt. Oh ja. Ein Hautstraffungs-Podcast.
Hey, du hast eine super Haut. Erzähl mir davon.
Ich danke dir tausendfach, dass du heute hier gewesen bist.
Ja, ich danke dir. Ich fand das echt ein sehr schönes Gespräch.
Fand ich auch. Ich fand es total toll.
Das war mein erster Podcast, glaube ich.
Oh.
Oh nee, ich habe einen Theater-Podcast gemacht. Also,
ja, das, die zählen nicht.
Ja, die, ja. Das war auch wirklich ein bisschen blockiert. Ja, ja, also.
Also mir hat es einen riesengroßen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist und wir das alles teilen konnten.
Da nicht für die Hamburger.
Da nicht für, genau. Ja. Vielen Dank an Konstanze, die heute unsere Producerin hier war und uns die ganze Zeit mit Getränken versorgt hat.
Da und Schilder, 60 Minuten, 30 Minuten.
Genau, die immer die Zeit angezeigt hat. Und ich
nie gedacht, dass der so viel labert.
Ich nie gedacht. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal hier wieder dabei seid bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, alles gut, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.